Ja, dann fange ich mal an. Kann man mich gut hören? Ist das okay? Okay. Okay, also ich werde in der kommenden Dreiviertelstunde mich bemühen, euch die Grundlagen der gegenwärtigen Systemkrise, in der das kapitalistische Weltsystem sich befindet, zu vermitteln. In meinem Referat geht es um die Entstehung dieser oder um die Ursachen der Entstehung dieser gigantischen Schuldentürme, ne, unter denen Europa, USA und weite Teile der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems zusammenzubrechen drohen. Und das sieht man vielleicht hier an der ersten Grafik gleich. Diese Grafik ist eine McKinsey-Grafik. Die haben mal berechnet, wie sich diese Verschuldungsdynamik auf globaler Ebene verhält. Ne. Und wir haben hier drei Balken für das Jahr 2000, 2007 und 2014. Und diese Grafik gibt das Verhältnis der Weltschulden zum Weltwirtschaftsleistung an. Und wir sehen halt eben, dass die Schulden sehr viel schneller wachsen als die Weltwirtschaft. Das ist eine Verschuldungsdynamik, die hat eben lange schon andauert. Und selbst nach dem Zusammenbruch der ganzen Blasenbildung, ne, der Immobilienblasen 2008, ne, steigen die Schulden weiter an. Damals, nach dem Ausbruch der Finanzkrise, haben ja alle geschworen, wir hören damit auf. Und das passiert gerade nicht. Ne. Die Verschuldungsdynamik hält halt eben an. Ne. Ja, in dem Buch finden sich auch längere Passagen zur Ideologiekritik. Und ich würde vielleicht noch, bevor ich mit dem Thema anfange, noch etwas dazu sagen wollen zum Thema, wie halt eben Krise verarbeitet wird. Ne. Meine Ausführungen grenzen sich halt eben fundamental vor dem üblichen Krisendiskurs ab. Ne. In den Massenmedien wird ja zumeist eine Personifizierung der Krisenursachen betrieben. Hierbei werden die aktuellen Verwerfungen auf das bösartige oder amoralische Treiben einer bestimmten Personengruppe zurückgeführt. Mal sind es die faulen Südländer, die faulen Griechen, mal raffgierige Banker, die Krise zu verantworten hätten. Bei dieser Personifizierung bleibt das kapitalistische System als solches außerhalb der Betrachtung. Es wandelt sich zu einer quasi natürlichen Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens. Es geht einher. Diese Personifizierung der Krisenursachen resultiert daraus, dass man Kapitalismus für eine natürliche Gesellschaft sorgen kann. Wenn der Kapitalismus natürlich, also widerspruchsfrei ist, dann kann ja die Krise nur durch irgendwelche Personen verursacht worden sein. Ne? Die Begriffe, Kategorien und Prozesse des Systems werden so zu Naturgesetzen ideologisiert. Bei der Personifizierung der Krisenursachen scheint es so, als ob die Krise deswegen ausgebrochen sei, weil bestimmte Personengruppen gegen die Naturgesetze des Kapitalismus verstoßen hätten, sie nicht befolgt hätten. Die entsprechenden Argumentationsfiguren sind uns ja allen wohl bekannt. Die Banker waren zu gierig, die Politiker sind unfähig, die Griechen waren zu faul, die Arbeitslosen wollen nicht arbeiten. Deswegen befindet sich das System in der Krise. So lautet die weit verbreitete Ideologie, auf der auch natürlich die Rechte aufbaut, ne? Die haben Extremismus damit. Ja. Bei meinen Ausführungen geht es aber gerade nicht um diese Sündenbocksuche, sondern hier rücken die Struktur, die Kategorien und die Widersprüche des Kapitalismus in den Fokus der Betrachtung. Statt fieberhaft nach Schuldigen zu suchen für die Schuldenkrise, müssen wir die systemischen Ursachen der Verschuldungsdynamik klären. Und erlaubt mir, den weiteren Ausführungen jetzt meine zentrale These bezüglich der Schuldenkrise voranzustellen. Diese These lautet: Der Kapitalismus läuft nur noch auf Pump. Diese gigantischen Schuldenberge sind in den vergangenen Jahrzehnten entstanden, weil sie schlicht notwendig waren, um das Gesamtsystem überhaupt funktionsfähig zu erhalten. Ohne Schuldenmacherei zerbricht der Kapitalismus das spätkapitalistische Weltsystem an sich selbst. In den kommenden Ausführungen werde ich mich bemühen, diese Kernthese zu begründen. Das Referat ist in zwei Abschnitte gegliedert. Zuerst soll die Krisendynamik in der Europäischen Union wie auch die Rolle der Bundesrepublik in der Eurokrise beleuchtet werden. Hiernach wird der Charakter der Weltwirtschaftskrise im globalen Rahmen näher betrachtet. Und in diesem Abschnitt wird die Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika ins Zentrum der Ausführungen rücken. Ich hoffe, dass wir damit den Blickwinkel auf das Krisengeschehen zu weiten, von der aktuellen europäischen hin zur historischen globalen Perspektive. Ich möchte euch somit einladen, sich für einen historischen Erklärungsansatz offen zu zeigen. Die aktuellen Krisentendenzen und Verwerfungen sollen in einen historischen Krisenkontext eingeordnet werden, in dessen Rahmen die Krisenursachen bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgt werden können. Es geht dabei die Krise nicht als ein punktuelles Ereignis, zu begreifen, sondern als einen historischen Prozess, einen langfristigen historischen Prozess, der schubweise abläuft und sich in Dekaden, in Jahrzehnten von der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems in die Zentren des Weltsystems frisst. Wenn wir in die Zukunft der Krisenentfaltung, der ungehemmten Krisenentfaltung blicken wollen, müssen wir dann einfach nur gegen Süden blicken. Das ist ihnen halt eben weiter vorangeschritten. Gegen Griechenland oder noch weiter, gegen subsaharische Afrika, Stichwort Failed States. So. Im Folgenden soll somit ausgeführt werden, dass die Zerwürfnisse in der Eurozone nur den gegenwärtigen Brennpunkt einer langfristigen fundamentalen Krise des gesamten Weltsystems bilden, das in einen dekadenlangen Prozess an die innere Schranke seiner Reproduktionsfähigkeit stößt. Es soll halt eben argumentiert werden, dass in der Eurokrise sich die globalen Krisenverwerfungen, die globalen Widersprüche spiegeln. Und da kehren wir nun halt eben zu diesem aktuellen Krisenverlauf in der Eurozone zurück. Und in Europa, das wissen wir, gibt es Krisengewinner und Krisenverlierer. Deutschland gilt gemeinhin als der große Krisengewinner und das kann man sehr gut an diesem Grafik nachvollziehen. Diese Grafik stellt die prozentuale Entwicklung der Industrieproduktion seit dem Jahr 2000 dar. Die prozentuale Entwicklung der Industrieproduktion diverser Euro-Staaten. Hier oben ist Deutschland zu finden, hier weiter unten unter 100% sind Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien. Und dieser Zusammenbruch hier, das ist Griechenland. Dann sehen wir, was mit der Industrieproduktion Griechenlands passiert ist. Die ist 70% des Standes von 2000. Wir sehen also, dass Deutschland halt eben tatsächlich einen gigantischen Aufschwung erlebt hat, während alle anderen oder die meisten anderen Euro-Staaten halt eben weniger Waren produzieren als 2000. Also für Deutschland ist der Euro tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Ne? Für die meisten anderen europäischen Staaten ist der Euro ein Desaster. Und es geht jetzt natürlich darum, das mal zu klären, wieso das möglich ist. Ne? Dass Deutschland sich so absetzen konnte, während alle anderen halt eben in tiefer Rezession oder in Stagnation verharren und weitaus weniger Waren produzieren als im Jahr 2000. Ne? Das ist halt eben eine zentrale Ursache dafür. Wenn man den Verlauf der Eurokrise verstehen will, dann ist diese Grafik hier eigentlich zentral dafür. Das ist Deutschlands Leistungsbilanz mit den Mitgliedern der Eurozone. Und das ist auch ein historischer Chart. Wie gesagt, ich offeriere euch einen historischen Erklärungsansatz. Es zeigt die Leistungsbilanz Deutschlands zwischen dem Jahr 1971 und 2011, schon seit dem Ausbruch der Eurokrise, ne? Leistungsbilanz. Leistungsbilanz ist eine breit gefasste Handelsbilanz. Da fließen noch die Dienstleistungen mit rein und die sonstigen Geldüberweisungen. Man kann vereinfacht von einer breit gefassten Handelsbilanz sprechen. Und wir sehen, dass an für sich Deutschland gar kein großer Exportüberschuss Weltmeister war. Die ganzen 70er Jahre hinweg gab es eine ausgeglichene Leistungsbilanz und auch die gesamten 90er Jahre hinweg hat Deutschland gar nicht große Exportüberschüsse verzeichnet. Das ändert sich mit der Euro-Einführung. Wir sehen hier, wie Deutschlands Handelsüberschüsse gegenüber Europa regelrecht durch die Decke gehen, ne, explodieren. Und ähnlich verhielt es sich hier. Das liegt natürlich daran, dass der Euro als gemeinsame Währung halt eben etwas nicht mehr ermöglichte, was zuvor üblich war. Also zuvor haben sie Währungen sich frei entfalten können und es gab immer wieder Währungsabwertung. Das war halt eben nicht mehr möglich. Das ist ein wichtiges Merkmal und das war auch hier der Fall. Wir sehen, dass Deutschland in einer kurzen Phase ganz große Exportüberschüsse gegenüber den Euro-Ländern in den 80er Jahren erwirtschaftet hat. Und das war der Vorläufer des Euro. Das war ein europäisches Währungssystem, wurde damals eingeführt. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Das war ein System, das den Euro vorbereiten sollte und damals wurden sehr enge Kursschwankungen nur zugelassen auf den Finanzmärkten. Das heißt, de facto ist ja schon sowas wie eine informelle gemeinsame Währung war. Und wir sehen, sofort explodierten Deutschlands Exportüberschüsse. Ja? Und das ist auch hier der Fall. Und was bedeuten eigentlich Exportüberschüsse? Das wird ja in Deutschland permanent unter den Tisch gekehrt. Exportüberschüsse sind auch Schuldenexport. Wenn man permanent mehr exportiert, als man importiert, dann exportiert man halt eben damit auch Schulden. Schulden und so natürlich auch Arbeitslosigkeit, die Waren, die hier hergestellt werden, in anderen Ländern exportiert werden, die Überschüsse, die führen natürlich zum Abbau der, zum Anwachsen der Arbeitslosigkeit und zur Deindustrialisierung in den Zielländern dieser Exportüberschüsse. Und das ist genau das, was ab 2000 passierte. Einerseits natürlich, Deutschlands Industrie ist tatsächlich besonders stark avanciert. Und da diese Währungsabwertungen nicht mehr möglich waren, der Euro das festgesetzt hat, es keine Währungsschwankungen mehr geben konnte, war es so, dass automatisch Deutschland halt eben Konkurrenzvorteile hat. Zumal in der Eurozone keinerlei Ausgleichsmechanismen eingebaut worden sind, also steuerpolitisch, sozialpolitisch. Das ist ein neoliberales Fundament, das die Eurokrise, was die Eurozone halt eben hat. Wurde halt in den 90er Jahren so ausgefochten, damals in so einem langen Verhandlungsmarathon vor der Euro-Einführung. So. Hier sehen wir es nochmal. Auf die gesamte Welt betrachtet. Deutschlands Handelsüberschüsse. Ne? Das ist die Gesamtentwicklung der Handelsüberschüsse, sind kumuliert, ne? Also angehäuft. Seit den 70er Jahren bis 2014. Und wir sehen, diese Grafik steigt immer steiler an. Deutschland ist immer stärker von Außenhandelsüberschüssen abhängig. Das bedeutet, dass diese Dynamik immer weiter eskaliert und dass immer mehr Schulden exportiert werden. Das ist das Geheimnis dieser scheinbar heilen Wirtschaftswelt hier. Ne? Dass man noch eine heile Arbeitsgesellschaft hat. Das beruht auf Schuldenexport. Darauf, dass halt eben vermittels der Exporte Schulden exportiert werden. Ne? Auf globaler Ebene, wenn man alle Handelsüberschüsse und alle Handelsdefizite miteinander verrechnet, dann gibt es immer 0 Euro. Und das ist gerade das ja fast schon Absurde am deutschen Krisendiskurs. In Deutschland empört man sich ja über diese Auslandsschulden, zum Beispiel in der Eurozone, auch global. Man empört sich über diese Auslandsschulden und Deutschlands Wirtschaftsmodell beruht gerade auf Schuldenexport. Und das ist es ja, was zum Beispiel so, das wurde ich in Ich schreibe darüber seit 10 Jahren und es wurde erst in Deutschlands Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen, als so ein Halbfaschist wie Donald Trump das dann thematisiert. Ne? Das ist eigentlich die Ursache, weshalb Trump halt eben die deutschen Außenhandelsüberschüsse so stark angeht. Ne? Das kann man auch schön hier sehen. Dieser grüne Bereich, da sind die Exporte gegen UK und USA, steigen immer steiler an, ne? Deutschlands. Also die USA sind inzwischen der zweitwichtigste Exportpartner Deutschlands und die Überschüsse, die Handelsüberschüsse Deutschlands gegenüber den USA sind größer als das gesamte Handelsvolumen Deutschlands mit Russland zum Beispiel. Also gigantisch auch. Ne? In diesem Jahr, nur als Beispiel, ich arbeite lieber mit Grafiken nicht und nicht mit Zahlen, das merkt sich ja eh niemand, aber vielleicht ganz kurz 2, 3 Zahlen. Im vergangenen Jahr gab es einen deutschen Handelsüberschuss von 230 Milliarden Euro. Wie gesagt, das ist Arithmetik. Ne? Das bedeutet, dass es auch ein Schuldenexport war von 230 Milliarden Euro. Irgendwer musste sich global um denselben Betrag verschulden, Defizite ausbilden. Kumulierte Leistungsbilanz Deutschlands gegenüber der Eurozone, also mit was für einem Betrag haben diese Außenhandelsüberschüsse Deutschlands zum Anhäufen der europäischen Schuldenberge beigetragen. Das sind nahezu 850 Milliarden Euro. Gesamte Handelsbilanz Deutschlands Überschuss seit den 70er Jahren, das sind 1,7 Billionen Euro. 1.700 Milliarden Euro. Ja. Okay. So. Und nichtsdestotrotz, das wurde ja nicht thematisiert bis zum Krisenausbruch. Hier sehen wir nochmal dieses gigantische Ungleichgewicht bei den Handelsbilanzen. Ne? Das oben hier, diese blaue Kraft, das ist wieder Deutschland und das sind andere europäische Euro-Staaten, wieder eine riesige Diskrepanz. Ne? Man nennt diese Politik seit den 30er Jahren Beggar sei sein Neighbor. Bring deinen Nachbarn an den Bettelstab. Das wurde auch in den 30er Jahren während der Weltwirtschaftskrise sehr gerne praktiziert von den Staaten damals, dass man vermittels Exportüberschüssen ja praktisch die Widersprüche der Krise dann zu exportieren versucht hatte, anderen aufzubürden, andere zu ruinieren. Ne? Und dennoch wurde das halt eben nicht thematisiert. Das lag natürlich daran, vor allen Dingen, dass diese südeuropäischen Krisenländer, die derzeitigen bis zum Ausbruch der Euro-Krise, sich selber auf der ökonomischen Überholspur sahen. Dort stiegen ja diese ganzen Immobilienblasen auf. Diese ganzen Immobilienblasen, vor allem in Spanien. In Spanien, das jetzt eine Arbeitslosenquote von rund 20% hat, Vor dem Zusammenbruch dieser Immobilienblasen vor 2008 herrschte dort Arbeitskräftemangel in Spanien. Das sind Hunderttausende von Arbeitsmigranten aus Südosteuropa, aus Bulgarien hauptsächlich und aus Rumänien zur Lohnarbeit gegangen, weil dieses Spekulationsfeuer halt auf dem Immobiliensektor so viel konjunkturelle Dynamik entfaltet hat. Ne? So. Man könnte sagen, dieses europäische Haus wurde spätestens seit der Euro-Einführung auf einen beständig wachsenden Schuldenberg errichtet, der bis zum Platzen dieser Schuldenblase allen Beteiligten die Illusion verschaffte, an einem allgemein vorteilhaften Integrationsprozess beteiligt zu sein. Also bis zum Ausbruch der Euro-Krise war ja alles in Butter. Ne? Dann gab es keinerlei Zweifel am europäischen Integrationsprozess. Diese ganzen zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen setzten ja erst mit dem Platzen der Schuldenblasen praktisch ein. Ne? Und das lag ja daran, dass Deutschlands Industrie diese Exportmärkte hatte in der Eurozone, während die Schuldenstaaten Europas ihre Defizitkonjunkturen erfuhren. Also diese Verschuldung, ne, hat halt diese Blasen, diese Finanzblasen, waren halt im Konjunkturmotor. Und deswegen funktionierte das eine Zeit lang, bis halt diese Schuldenblasen platzten. So. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Geheimnis dieser deutschen Exporterfolge, und das ist natürlich Hartz IV und Agenda 2010. Das war nicht nur Zufall, das war schon intendiert. Diese extreme Exportausrichtung Deutschlands wurde halt eben durch die Agenda-Politik flankiert. Und die Folgen dessen sieht man halt eben an der Entwicklung der Lohnstückkosten. Lohnstückkosten sind der Anteil der Löhne an den Kosten einer Ware. Je geringer die Lohnstückkosten im bestimmten Zeitraum, desto größer der Konkurrenzvorteil. Und Deutschland ist hier zu finden. Ne? Das sind gerade mal 4% Anstieg der Lohnstückkosten in Deutschland zwischen dem Jahr 2000 und 2011. Also Euro-Einführung und nach dem Ausbruch der Euro-Krise. Weit, weit abgeschlagen, letzter Platz. Der zweitniedrigste Anstieg war in Österreich. Das waren 12%, nahezu dreimal so viel Entwicklung der Lohnstückkosten. Länder wie Irland, Frankreich, Belgien, die haben einen Anstieg der Lohnstückkosten von mehr als 20% verzeichnet. Ne? Und das ist halt eben diese Wechselwirkung, die dazu geführt hat, dass diese deutschen Exportüberschüsse so massiv ansteigen konnten. Einerseits Euro, der Währungsabwertung verhinderte, und andererseits diese massive Exportausrichtung dieser ohnehin besonders konkurrenzfähigen deutschen Wirtschaft. Ne? So. Okay, fassen wir mal ganz kurz die Lage in Europa zusammen. Der europäische Währungsraum war charakterisiert durch den Exportweltmeister Deutschland im Zentrum und die Defizitkonjunkturen Europas in der Peripherie, die bis zum Krisenausbruch durch stetige Verschuldung die Exportüberschüsse Deutschlands aufnahmen. Dabei schienen auch diese südlichen Euro-Staaten hiervon zu profitieren, weil sie ja diese besagten Defizitkonjunkturen ausbildeten. Deutschlands Exportindustrie profitierte also von der Verschuldung in der Eurozone, ohne dass in Deutschland selber ähnlich dramatische Prozesse abliefen. Das ist eigentlich das Fundament dieser deutschen Dominanz in Europa. Das ist das Schäuble der gesamten Eurozone, zum Beispiel diese Sparpolitik oktroyieren kann. Diese verhängnisvolle Sparpolitik, die ja auch Wechselwirkung steht mit dem Aufstieg der neuen Rechten, wie es ja auch in den 20er oder in den 30er Jahren während der Weimarer Republik war. Stichwort Hungerkanzler Bröning, das war der Politiker in der Kanzler halt eben in der Endphase der Weimarer Republik dann ein knallhartes Austeritätsregime durchzusetzen versuchte, kurz nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. Und das führte auch massiv zum Aufstieg der Nazis. Ne? Und sowas Ähnliches findet jetzt auch auf europäischer Ebene durch Stolpe durchgesetzt statt. Ne? Dieses deutsche Spardiktat, das gerade dadurch ermöglicht worden ist, dass Deutschland halt ökonomisch dominant ist und Berlin praktisch den Euro in der Hand hält und jederzeit dieses Projekt halt eben auch scheitern lassen können. Mit verhängnisvollen Folgen. Vor allem für die Peripheriestaaten. Deswegen wollte ja zum Beispiel auch Griechenland niemals aus dem Euro rausgehen. Einfach deswegen, weil das Land, wenn Griechenland aus dem Euro rausgehen würde. Deswegen machen sie auch alle Vorgaben Schäubles mit, so absurd sie sein mögen, als Sparvorgaben. Wenn Griechenland aus dem Euro rausgehen würde, würde es Teil der dritten Welt werden. Würde es ähnliche Zustände herrschen wie in Ägypten oder Tunesien. So. Und nach dem Krisenausbruch finden halt eben in dieser Peripherie zusammenbruchsartige Kontraktionen der Industrieproduktion statt, die halt eben auf eine permanente Deindustrialisierung hindeuten. Dort findet halt eben ein Schub der Deindustrialisierung statt. In der Peripherie der EU findet ein dauerhafter wirtschaftlicher und sozialer Abstieg statt. Es ist, als ob die dritte Welt sich von Nordafrika über das Mittelmeer bis nach Südeuropa ausbreiten würde. Es findet derzeit ein neuer Schub des Abschmelzens der relativen Wohlstandsinseln der ersten Welt statt. Und Südeuropa war und ist davon besonders stark betroffen. So. Okay, der europäische Krisenverlauf, ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen skizziert. Es geht jetzt halt eben darum, nachzuvollziehen, dass das eigentlich gar nichts Besonderes ist, dass dieser europäische Krisenverlauf sich auf globaler Ebene halt eben spiegelt, dass es auch dort Ungleichgewichte gibt und eine ähnliche Verschuldungsdynamik. Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite, ja, auf globaler Ebene. Da sehen wir halt eben, das ist auch wiederum ein historischer Chart, der diese Handelsüberschüsse, wenn man so will, und Defizite darstellt zwischen 1980 und 2009. Also das ist der akute Krisenausbruch. Hier oben, ne, oben sehen wir die Länder mit großen Überschüssen. Vor allen Dingen China, Deutschland und Japan. Entscheidend für den Krisenverlauf ist natürlich das, was hier passierte, ganz weit unten. Ne. Das ist das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser rote Graph, der halt eben sehr, sehr weit einbricht. Die USA haben sehr, sehr gigantische Handelsdefizite verzeichnet. Das sieht man hier sogar ein bisschen besser. Der Timeframe ist hier etwas verschoben, von 1992 bis 2012. Und wir sehen, wie halt eben diese Handelsdefizite der USA immer weiter anwachsen. Ne? In den 90er Jahren, in den ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, um dann beim Krisenausbruch einzubrechen. Das ist hier 2008, die Immobilienblasen platzen. Danach steigt er wieder steil an, das Defizit, und das hat wieder den Vorkrisenstand erreicht. Und nochmal Dimensionen, das waren bis zu 800 Milliarden Dollar jährlich an Handelsdefiziten. Das ist eine gigantische Summe. Ne? Die USA glichen also einem schwarzen Loch der Weltwirtschaft, das durch sein Handelsdefizit einen Großteil der Überschussproduktion der Welt aufnahm und somit stabilisierend auf das gesamte kapitalistische Weltsystem wirkte. Die Länder konnten dadurch halt eben ihre Überschussproduktion dort verkaufen. Und es läuft, wie gesagt, Handelsüberschüsse und Defizite bedeuten halt eben Schulden. Die USA akkumulierten halt eben Schulden. Wichtigster Partner, in Anführungsstrichen, der USA war natürlich China. Wir sehen hier den Verlauf der chinesischen Exporte in die USA und der amerikanischen Exporte nach China. Und wir sehen, dass dort auch eine riesige Diskrepanz entstanden ist. Diese symbiotische, krisenhafte Symbiose zwischen den USA und China, die nennt man in der Wirtschaftswissenschaft oft Chimerika, so ein Kunstwort aus China und Amerika. Und es bezeichnet, dass China seine Industrialisierung vor allem durch Exportausrichtung und durch massive Exportüberschüsse realisieren konnte ab den 80er, 90er Jahren. Und zugleich China die Schuldtitel aufkaufte, die halt eben die USA dann auf den Finanzmärkten platzierten. China war bis vor kurzem der größte Auslandsschuldner der USA. Also China exportiert, ne, Waren in die USA und zugleich kauft es die Schulden der USA auf, Staatspapieren. Das nennt man einen Defizitkreislauf. Ne? Also das in die eine Richtung Waren gehen von China in die USA und in die Gegenrichtung halt eben Finanztitel, Schuldtitel. Okay, wir haben es jetzt gesehen, es gibt halt eben diese riesigen Ungleichgewichte und es gibt halt eben diese Verschuldungsdynamik. Und wie gesagt, historischer Erklärungsansatz, wann fing das Ganze an? Und ironischerweise, diese historisch einmalige Verschuldungsdynamik, die es bis jetzt noch nie gegeben hat in der 500-jährigen Geschichte des kapitalistischen Weltsystems, die haben die Neoliberalen initiiert. Den Neoliberalismus, die Leute, die halt formell behaupten, immer für Sparen, für ausgeglichene Haushalte kämpfen zu wollen, sie haben diese größte Verschuldungsdynamik initiiert. Und hier sehen wir, das ist die Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten, historischer Graph, also alle Sektoren zusammengezählt. Von 1900, 25 bis 2006 geht dieser Graph. Das hier ist die Weltwirtschaftskrise. Das ist auch die Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also diese Grafik berücksichtigt, dass, halt die Welt, dass die Wirtschaftsleistung steigt. Das ist die Weltwirtschaftskrise gewesen und wir sehen, das Verschuldungsniveau ist in Relation zur Wirtschaftsleistung viel höher als damals. Das ist ein viel höheres auch Krisenpotenzial, das in der gegenwärtigen Krise herrscht, die halt eben noch aufgefangen werden konnte. Und das waren die 80er Jahre. Ronald Reagan kommt an die Macht und die Verschuldung der USA explodiert regelrecht. In den 90er Jahren läuft es etwas langsamer ab, um dann halt wieder enorm zuzunehmen. Das lief parallel mit der Finanzialisierung des Kapitalismus. Also Verschuldung und Finanzialisierung. Finanzialisierung bedeutet, dass die Finanzmärkte halt eben anfangen, sehr stark zu expandieren, sehr stark zu wachsen, dass immer neue Formen von Finanzmarktwaren aufkommen und dass sich diese berüchtigten Finanzmarktblasen bilden. Und ich habe mir das, um euch das mal zu illustrieren, habe ich die Grafik des Dow Jones ausgesucht, des wichtigsten amerikanischen Aktienindex, um halt eben diese drei wichtigen Finanzblasen zu nachvollziehen zu können. Die Grafik geht von 1980 bis 2012. Das hier, diese erste große Blasenbildung, das war natürlich die Dotcom-Blase. Das Internet setzt sich durch Anfang des 21. Jahrhunderts oder Ende der 90er. Und alle Klitschen und alle Gründungen, die irgendwie ein Dot und ein Com im Namen hatten, die wurden eine Zeit lang von Investoren mit Geld überschwemmt. Man dachte, das ist ein neues Akkumulationsregime. Da entstehen jetzt gigantische neue Märkte. Und diese Blase platzte im Jahr 2000, um sofort der neuen Blasenbildung, der Immobilienblase, Platz zu machen. Und wie passierte das? Also die Blase platzte, die Dotcom-Blase, und die Notenbank musste darauf reagieren, dass das nicht auf die Realwirtschaft durchschlägt. Und das wurde dadurch erreicht, dass man die Zinsen gegen Null setzte, damals so für 2-3 Jahre. Da gab es eine Phase sehr niedriger Zinsen und das macht dann zum Beispiel Hypotheken sehr, sehr attraktiv. Hypotheken auch für Leute, die sich vielleicht gar nicht so leisten konnten. Das waren Niedrigzinsen. Und diese Politik, mit der man die Folgen einer Blase, einer geplatzten Blase bekämpft, legte den Grundstock für die nächste Blasenbildung, für die Immobilienblase. Dieser platzte 2008. Und wir wissen, was dann passiert ist. Da erinnern sich noch die meisten dran. Die Banken haben nicht nur Niedrigzinsen eingeführt oder Nullzinsen, die ja bis vor kurzem noch gehalten, also eine historisch einmalige Periode der Nullzinsen gewesen, das reichte nicht mehr. Die Krisenpolitik musste ihre Maßnahmen eskalieren, weil die Verwerfungen immer stärker werden, die Erschütterung des Weltfinanzsystems. Man hat angefangen, Schrottpapiere aufzukaufen. Man hat massiv Schrottpapiere, diese ganzen Hypothekenverbriefungen, die halt eben Schrott waren, Finanzmarktschrott, die wurden alle aufgekauft von den Notenbanken. Die Bilanzen der Notenbanken sind massiv aufgebläht worden. Und dadurch wurde halt die frische Liquidität in die Märkte gepumpt. Also man hat salopp gesprochen Geld gedruckt. Durch Gelddruckerei wurde das System stabilisiert. Deswegen ist diese dritte Blase, die sich hier so andeutet, das ist eine Liquiditätsblase aufgrund dieser Gelddruckerei entstanden. Man pumpt halt hier frisches Geld in die Finanzmärkte, das treibt die Preise nach oben. Wenn diese Blase jetzt platzt, gibt es kaum noch Möglichkeiten für die Geldpolitik dagegen zu agieren. Die Maßnahmen und die möglichen, das politische Instrumentarium ist halt eben zu begrenzt oder es gibt kaum noch weitere Optionen dafür.
Ja, bitte? Entschuldigung, das Niveau ist doch immer höher. Wenn du den Chart wieder zurückmachst, das sieht man ja genau. 1980 war er bei 1000 Punkten und heute ist er aktuell bei über 20.000 Punkten. Das heißt, es gibt Blasen, die gehen platzen und dann geht es zurück und dann das allgemeine Niveau steigt ja an. Das sieht man ja ganz einfach. Mhm. Also, das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich hier auch.
Wie meinst du das?
Ja, das allgemeine Niveau von dieser Finanzkapital steigt immer weiter an.
Ja, das habe ich doch gesagt, dass die Krise immer stärker wird, die Verwerfungen werden immer stärker, dass die Intensität des Ganzen zunimmt und dass deswegen auch der Geldpolitik beim Platzen der nächsten Blase keinerlei Optionen mehr übrig bleiben.
Sie haben doch schon 2000 haben sie es gemacht, 2008 haben sie es gemacht, der Platz ist halt wieder
nicht. Aber das habe ich doch versucht zu erklären, dass nach dem Platzen von 2000 nur Niedrigzinsen angeführt wurden. Nach dem, ja, darf ich jetzt erklären oder willst du jetzt pöbeln? Ja, dann lass mich das doch jetzt nochmal ausführen. Deswegen meine ich, die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die werden immer drastischer. 2000 platzt die Blase, Niedrigzinsen. 2008 Niedrigzinsen plus Gelddruckerei. Was machen Sie jetzt, wenn die nächste Blase platzt? Ja, platzen muss wie jede andere Blase. Es gibt kaum noch Optionen. Man wird dann wohl mit irgendwelchen Entwertungsschüben rechnen müssen. Ne? Dass man dann irgendwas irgendwie auch mit staatlichen Zwangsmaßnahmen versucht, das zu stabilisieren. Aber ich hoffe, dass da stimmst du mir zu, dass das halt eben tatsächlich kein gradueller Prozess ist, sondern ein Prozess permanenter, ja, wenn man so will, Eskalation, ne? Verwerfung.
Aber es geht graduell nach oben, aber
nicht weniger. Man muss das doch in Relation zur Verschuldung sehen, das hat er doch gerade erklärt. Du siehst jetzt gerade durch die Kurve und sich die Schuldenkurve dazu. Ja, es geht um eine Schuldenkurve, die ist doch auch angestiegen.
Man macht es nach einer Diskussion.
Vielleicht machen wir ja genau, wir können uns ja richtig zoffen, aber lass mich das vielleicht zu Ende bringen, okay? Okay, wir sehen 80er Jahre, das alles setzt in 1980 an. Also irgendwas muss vor den 80er Jahren passiert sein, dass jetzt plötzlich diese Schulden expandieren. Und wie gesagt, historischer Erklärungsansatz. Es ist die Periode, Wirtschaftswissenschaft bezeichnet das der Stagflation. Stagflation ist ein Kunstwort wiederum aus Stagnation, ökonomischer Stagnation und Inflation, eskalierender Inflation. Bedeutet, in den 70er Jahren lief dieser große Nachkriegsboom aus. Wir erinnern uns, das goldene Zeitalter des Kapitalismus, wie es Hobsbawm benannt hat, oder auch die, in Deutschland war es das Wirtschaftswunder. Die Wirtschaftswunderzeit endete irgendwann in den 70er Jahren und diese Zeit hoher Wachstumsraten, hoher Investitionstätigkeit, des Arbeitskräftemangels, bis in den 80ern gab es Arbeitskräftemangel, die endete in den 70er Jahren. Irgendwas stimmte da nicht und das sieht man sehr schön hier in dieser Grafik. Der rote Chart zeigt gerade die Inflation in den Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten. Wir sehen, es gab in den 70er Jahren in den USA teilweise zweistellige Inflationszahlen. Das ist heutzutage nicht vorstellbar. Wir hatten dort Inflation von mehr als 10% zeitweise. Wachstum, wir haben immer wieder Einbrüche in Rezessionen, ne? Und eine steigende Arbeitslosigkeit. Grün ist die Arbeitslosigkeit, die ja ebenfalls mitunter zweistellige Bereiche erreicht in den USA. So. Wir sehen aber auch, dass das Ganze sich irgendwie ab den 80er Jahren beruhigt. Dass der Neoliberalismus, der sich dann durchsetzt mit Reagan, mit Thatcher, ne, konnte sich ja nur deswegen durchsetzen, weil der Keynesianismus scheiterte in den 70er Jahren. Ab den 70er Jahren scheiterte er. Sie schaffen es halt eben nicht, diese Stagnationsperiode mit klassisch keynesianischer Politik zu bewältigen. Und das scheinen die Neoliberalen dann tatsächlich nicht zu schaffen. Ne? Die Arbeitslosenquote geht runter, Wirtschaftswachstum stabilisiert sich bei 4% und auch die Arbeitsinflation. Die Inflation wird vor allen Dingen abgesenkt. Das schaffen die dann tatsächlich, ne? Die Neoliberalen. Wir sehen hier nochmal die Schwere dieser Krise, dieser Krisenperiode der 70er Jahre. Das ist die Rate of Profit, die Profitrate. Diese Grafik orientiert sich an Berechnungen des Marx, des linken US-Ökonomen Robert Brenner. Und wir sehen wiederum ein historischer Chart zwischen 1929 und 2002. Wir sehen diese spitze Ausschlag nach oben, ne, wo es so prächtige Profite waren. Das ist der Zweite Weltkrieg. Da sieht man, wie profitabel Kriege für den Kapitalismus sein können. Dann folgt diese Phase hoher Nachkriegsprosperität, die 50er Jahre. Und ab dem Ende der 60er geht halt eben die Profitrate immer weiter nach unten. Das ist natürlich der Super-GAU. Sinn und Zweck, dieser irrationale Selbstzweck des Kapitals ist es ja, Kapitaluferlust zu verwerten, ne? Aus Geld mehr Geld zu machen. Alles andere ist eigentlich nur Abfall oder Nebenprodukt, was notwendiges Übel. Es geht gesamtwirtschaftlich darum, halt eben aus Wert mehr Wert zu machen, möglichst hoch zu verwerten. Ja? Das kommt jetzt. Und deswegen konnte sich überhaupt der Neoliberalismus durchsetzen. Deswegen, weil halt die Profitraten einbrechen. Das System wurde halt eben zusehends, es gab eine Krise der Profitabilität, wie es Robert Brenner formulierte. Ne? Und sie ist auf Überkapazitäten in der Warenproduktion zurückzuführen, die halt ja mit steigender Konkurrenz einhergehen. Ne? Und das ist halt dieser Super-GAU für das Kapital, wenn der Kernprozess dessen, was Kapitalismus ausmacht, ne, aus Geld mehr zu Geld zu machen, wenn der nicht mehr funktioniert. Und siehe da, 80er Jahre, die Profitraten steigen wieder. Die Neoliberalen müssen irgendwas gemacht haben, dass tatsächlich die Profitraten sich zwar nicht dermaßen hoch erholen wie in den 50er Jahren, aber trotzdem, ne, was soll das, sie steigen. Rätsel des Lösung ist natürlich Wohncarsharing oder Einfrierung des Wohnniveaus. Das ist eine sehr interessante Grafik von Rick Wolf. Rick Wolf ist auch ein marxistischer US-Ökonom. Und dieser Grafik, die wiederum historisch ist, seit dem Ende 19, die vor bis zum Ende des 19. Jahrhunderts reicht, und die geht bis 2006. Hier werden die Reallöhne und die Produktivität dargestellt. Die Reallöhne sind rosa eingezeichnet und der Chart, der so ab den 80er Jahren sich davon abkoppelt, das ist die Produktivität. Wir sehen, die Produktivität wird halt die US-Industrie wird immer produktiver, die Löhne, die stagnieren seit den 70er Jahren. Das kennt man ja, Reagan bricht den US-Gewerkschaften das Genick. Danach ist Schluss. Im Schnitt verdienen die US-Bürger heutzutage immer noch so viel wie in den Ende der 70er Jahre. Und was würde das eigentlich bedeuten? Was würde das eigentlich bedeuten, wenn die Industrie immer produktiver wird, aber die Löhne stagnieren? Die Arbeiter produzieren immer mehr Waren, aber zugleich haben sie nicht genügend Geld, um diese Waren zu kaufen. Es müsste also diese Diskrepanz müsste eigentlich darauf hindeuten, dass es eine Überproduktionskrise gibt. Ne? Immer mehr Zeugs wird produziert und die Leute können es nicht kaufen. Und das findet nicht statt. Wir haben keine systemische, gigantische Überproduktionskrise. Ne? Und das Rätsel ist, Lösungen sind halt eben die Schulden. Und es wird bei Schulden geregelt. Ne? Zeitgleich mit der Abkopplung des Lohnniveaus von der Produktivität findet eine Abkopplung des BIP, des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts, von der Verschuldung. Hier haben wir das gerade dargestellt. Unten, das ist diese blaue Grafik, ist das amerikanische Bruttoinlandsprodukt in Billionen Dollar. Und oben, und hier sind die 80er Jahre, sind genau hier. Oben ist die Gesamtverschuldung. Wir sehen, es gibt wieder eine Entkopplung der Gesamtverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt. Und wir sehen, es kommt hin, ne? 80er Jahre. Das ist das Rätsel, wieso dieser Verschuldungsdynamik notwendig ist. Sie schafft halt eben kreditfinanzierte Nachfrage für ein System, das so produktiv wie sich selbst geworden ist. Und das ganze empirische Material deutet halt eben auf die zentrale Theorien der Wertkritik hin, auf die innere Schranke des Kapitals. Ich habe das so stichwortartig zusammengefasst. Die Substanz des Kapitals ist natürlich Lohnarbeit, in der Warenproduktion verwertete Lohnarbeit. Und zugleich ist das Kapital bemüht, diese Lohnarbeit aus der Warenproduktion zu verdrängen. Das ist halt ein Selbstwiderspruch, der zentrale Widerspruch des Kapitalverhältnisses an und für sich. Und ich will das mal ganz kurz durchdeklinieren, wie das abläuft. Wir haben, sagen wir mal, die Autoproduktion. Und ein Unternehmer schafft es, mit der Hälfte der Belegschaft genauso viel zu produzieren. Er hat neue Maschinen eingeführt. Und das bringt ihm natürlich Konkurrenzvorteile dann. Das bringt ihm Konkurrenzvorteile, die ihm halt extra Profite erwirtschaften lassen, die halt ihm seine Produktion dann steigern lassen. Aber da der Kapitalismus konkurrenzvermittelt ist, führen dann seine Konkurrenten irgendwann dieselbe Innovation ein. Was bedeutet das für den gesamten Industriezweig? Dann schmilzt natürlich die Masse verausgabter Arbeitskraft insgesamt in diesem Produktionszweig. Und die Menschen werden halt eben entlassen. So. Und dieser Grundwiderspruch, ne, des Kapitalverhältnisses ist nur im Prozessieren, in fortlaufender Expansion aufrechtzuerhalten. Das Kapital muss praktisch expandieren, muss neue Verwertungsfelder, neue Märkte erschließen, ansonsten zerbricht es an sich selbst, an seinen inneren Widerspruch. Und das ist, Folge dessen ist halt eben, was die bürgerliche Volkswirtschaftslehre eigentlich auch wahrnimmt, ist natürlich dieser industrielle Strukturwandel. Es gibt immer wieder neue Leitsektoren, neue Akkumulationsregimes, die aufkommen, historisch eine Zeit lang halt eben als Leitsektor wirken, um dann halt eben anderen Sektoren Platz zu machen. Seit ungefähr den 300 Jahren, in denen sich der Kapitalismus durchgesetzt hat, haben wir halt eben diesen Strukturwandel. Das Ganze fing mit der Textilindustrie an. Danach wurde sie von der Schwerindustrie abgelöst, der chemischen Branche, der Elektrobranche. Und zuletzt war es halt eben der Fahrzeugbau samt Fordismus, der halt eben diese Rolle als Leitsektor ausführte. Und nach dem Ende dieses Booms gibt es keinen neuen Leitsektor. Es funktioniert nicht mehr. Es gibt keinen neuen Leitsektor.
Was ist mit
Ja, warte, es kommt dazu, es gibt natürlich diese IT-Industrie, ne? die kommt halt hin, und das war auch die Grundlage, das war auch die Grundlage des Dotcom-Booms, dass die neuen die mikroelektronische Revolution, die IT-Industrie, die schaffen halt eben es als ein neuer Leitsektor zu fungieren, der halt eben es zentral massenhaft Lohnarbeit aufsaugen muss, praktisch, um zu verwerten. Und das funktioniert halt eben nicht. Ja, du lass mich doch bitte erklären. Ja, okay, China. Ich erkläre dir auch gleich China von mir aus. Machen wir nochmal diesen Exkurs. Und das funktioniert natürlich nicht, weil jeder neue Industriesektor, der aufkommt, natürlich in Wechselwirkung tritt mit der gesamten Gesellschaft. Er tritt mit der gesamten Gesellschaft in Wechselwirkung, und die Wechselwirkung der IT-Industrie, in der natürlich einige Arbeitsplätze entstehen, beruht daran, dass sie halt eben massive Rationalisierungsschübe in der gesamten Industrie auslöst. In der gesamten Industrie schmilzt die Masse verausgabter Arbeitskraft massiv ab, aufgrund der IT-Revolution gerade. Das ist halt eben die Krise der Arbeitsgesellschaft, die sich seit den 80er Jahren abzeichnet, historisch. Wie gesagt, zwischen Nachkriegszeit, Arbeitskräftemangel. Ab den 80er Jahren kehrt die Arbeitslosigkeit zurück. Und wie gesagt, Ungleichzeitigkeiten, Ungleichgewichte, die es halt eben gibt, ökonomische, führen dazu, dass das sich nicht global gleichzeitig durchsetzt, sondern dass zuerst die schwächsten Glieder brechen. Die Gesellschaften, die in diesen verstärkten Krisenkonkurrenz nicht mitmachen können, die kollabieren zuerst. Das war ja historisch betrachtet die sogenannte dritte Welt, die Peripherie des kapitalistischen Weltsystems. Deswegen frisst sich das Ganze schubweise von der Peripherie in die Zentren hinein. Man könnte es auch als eine Produktivitätsfalle bezeichnen. Die Produktivkräfte sprengen die Fesseln der Produktionsverhältnisse, um mal ein klassisches Marx-Zitat zu paraphrasieren. Es führt dazu, dass es halt eine Überproduktion von Waren potenzieller gibt, ne? Die halt eben durch diese Verschuldungsdynamik dann etwas konterkariert wird. Und eine Produktion einer ökonomisch überflüssigen Menschheit, ne? Anstieg von Elend und Arbeitslosigkeit. Wenn wir uns die Flüchtlingskrise anschauen, wovor fliehen diese Menschen? Fliehen sie vor Ausbeutung oder fliehen sie eher vor den Folgen ihrer eigenen ökonomischen Überflüssigkeit? Eine These der Wertkritik ist es halt hier, dass es diese verzweifelte, ökonomisch überflüssige Menschheit ist, die von der Peripherie versucht, in die erodierenden Zentren des kapitalistischen Weltsystems zu fliehen, noch in einen Verzweiflungsakt sozusagen. Die Zentren selber sind ja in einem Erosionsprozess begriffen. So. Wichtig ist zu begreifen, dass man nicht das trennen darf, Ökokrise und ökologische Krise und Wirtschaftskrise. Das sind beide Momente ein und desselben Krisenprozesses. Das ist wiederum eine spätkapitalistische Produktionsfalle. Je produktiver das System wird, desto größer sein Ressourcenhunger, desto größer die Verbrennung, Verschwendung, Vernichtung von Ressourcen, von Energieträgern für diesen irrationalen Selbstzweck der uferlosen Kapitalverwertung. Das System verfolgt diesen irrationalen Selbstzweck, aus Geld mehr Geld zu machen mit hochrationellen Methoden. Und wenn wir uns überlegen, was bedeutet, wenn das System produktiver wird, zum Beispiel Autos werden doppelt so schnell hergestellt, ne? Bedeutet natürlich, dass nur die Hälfte Wert Lohnarbeit in einem Auto vergegenständigt ist. Musst du doppelt so viele Autos verkaufen, um dieselbe Masse Wert zu verwerten. So läuft das. Beispiel dazu ist auch noch, wer Interesse an der Thematik hat, ich kann den Film King Korn empfehlen. Das ist ein US-Film, der den Aufstieg der Maisindustrie in den USA nachzeichnet seit den 70er Jahren. Und der zeichnet halt eben nach, wie man versucht hat, diese ungeheure Explosion der Erträge dann irgendwie Herr zu werden. Diese Explosion der Erträge Herr zu werden. Und das geschah meistens hauptsächlich über den Mais-Sirup, dieses Zuckerkonzentrat, das zu dieser Erosion, zu dieser Epidemie der Übergewichtigkeit in den USA beigetragen hat. Mais-Sirup findet sich in Produkten, die es vor ein paar Jahren oder vor ein paar Dekaden noch überhaupt nicht zu finden waren, in Brot, in Spaghetti-Soße etc. Also man versucht auch in der Agrarindustrie, Überproduktion führt nicht dazu, oder Produktivitätssteigerung führt nicht dazu, dass zum Beispiel die Böden geschont werden, weil man ja genug Mais in kleineren mit weniger Böden herstellen kann. Menschen werden praktisch zu Mais-Sirup-Müllhalden dann umfunktioniert. Und das sieht man vielleicht in den USA ganz gut. Ne? Also IT-Branche, das sind die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe der, der USA. Und wir sehen, das ist wieder ein historischer Chart von 1939 bis 2012. Wir sehen, was hier passiert ist im Gefolge der IT-Industrie. Und wenn wir uns fragen, was Trump eigentlich sagt, ne? Make America Great Again. Im Kern meint er das, dass diese Entwicklung revidiert wird. Das will er machen. Er will praktisch zurück in die Vergangenheit und wieder irgendwie Industriezentren aus dem Boden stampfen durch protektionistische Maßnahmen. Das gefällt ihm Trump mit. Er hat ja halt immer so Sozialdemagogie betrieben und das ist auch so ein Moment dessen. Ne, der Krise, tatsächlich der Krisenentwicklung, die dann halt eben der Rechten einen Auftrieb verschafft hat. Bitte?
Das heißt, ist jetzt nur quasi ein Arbeitsplätzeverlust durch Rationalisierung oder ist da auch sowas wie Auslagerung?
Auslagerung. Ich komme jetzt zu China. Okay. Wir haben ja diese. Okay, also nochmal China-Exkurs. Wir haben ja das, das findet sich auch im Buch, China wird das genau erklärt. Wir haben das ja gesehen, dass China enorme Überschüsse in der Handelsbilanz gegenüber den USA erwirtschaftet hat. Und das hat halt eben die Industrialisierung Chinas maßgeblich bis 2008 befeuert. China hat praktisch sich vermittels Exportüberschüssen industrialisieren können, die teilweise in der Hochzeit dieses Booms war Chinas Handelsüberschuss entsprach 10% des Bruttoinlandsprodukts. Also extremer Handelsüberschuss, sogar größer ist als das, was Deutschland jetzt derzeit macht. Bei Deutschland sind es 7% ungefähr des BIP an Handelsüberschuss. Und da ist es dann tatsächlich bis zu 10% gegangen. Und das war halt massiv, wie man das an der Grafik sieht, vor allem gegenüber den USA. Bis 2008 lief das so. Und deswegen kann man nicht sagen, dass Chinas Aufschwung selbsttragend ist. Er beruhte ebenfalls auf Schulden, auf Schuldenexport. Er war halt eben die Rückseite oder das zweite Moment dieser Blasenbildung in den USA und in Europa. Ne? Die haben sich verschuldet und China konnte halt eben seine Exportüberschüsse dort erwirtschaften und ausführen. Und dann halt eben das Land tatsächlich industrialisieren. Ne? Das also im Moment gibt es, man könnte tatsächlich sagen, die Wertkritik, das ist alles Unsinn, weil es halt dieses Millionenheer von Arbeitern in China gibt. Wichtig ist, dass es halt eben nicht selbsttragend ist. Das kommt in China nicht hin. Nach dem Zusammenbruch dieser Schuldenberge in Europa und in den USA wandelt sich die Struktur der chinesischen Ökonomie. Sie ist nicht mehr exportgetrieben. China ist nicht mehr exportgetrieben. China ist inzwischen Investitions- und Schuldengetrieben. Wir haben massiven Konjunkturprogramm von ungefähr 12% des BIP des damaligen 2009, das seitdem als Funke fungiert, als zur Initiierung einer doppelten Verschuldungs- und Blasendynamik. Die Blase steigt in China im Immobiliensektor natürlich auf, das ist ja bekannt, ne? Diese typischen chinesischen Geisterstädte und auch im Immobilienmarkt. Dort steigt sie ebenfalls auf. Und die Blasen drohten zu platzen im letzten Jahr. Und auch im vorletzten Jahr gab es Verwerfungen am Immobiliensektor, aber vor allen Dingen auf den Aktienmarkt. Und inzwischen schmilzt Chinas Devisenschatz immer schneller dahin. China war der wichtigste Auslandsschuldner der USA. Sie haben 4.000 Milliarden an Devisenreserven gehabt. Und die sind inzwischen auf 3 Millionen abgeschmolzen, weil sie halt ihren Versuch, diese Blasenbildung noch zu stabilisieren, weil sie das vom Platzen bewahren wollen. Das kann China ja machen, das ist sehr stark staatlich noch gesteuert, diese Ökonomie dort, und sie versuchen das halt eben zu stabilisieren. Das kann aber natürlich nicht ad infinitum fortgesetzt werden. Deswegen Chinas Wachstum, Chinas Industrialisierung ist nicht selbsttragend. Es ist einfach nicht möglich, dass Chinas Arbeiter genügend Nachfrage entwickeln, um halt eben diese Exportüberschüsse aufnehmen zu können, wie in den 50er Jahren. Das geht nicht mehr auf.
Frau Kranz, ey, kannst du mal ein Minimum an Benimm zeigen? Sorry.
Ja, dann führt ihr das und okay. Ja.
Könnt ihr noch ein Diskussionsteil und dann gucken, und wir können jetzt erst
okay, so viel. Also für dich jetzt, dieser Exkurs zu China, es ist halt eben nicht selbst dran. Chinas. Es geht nicht auf, wie es halt in den 50er Jahren in der BRD war. Ne? Dass sobald die Löhne zu stark steigen in China, was passiert dann? Dann setzen wir Automatisierungstendenzen an, Foxconn, Stichwort Foxconn, das jetzt halt eben 1 Million Beschäftigte hat und dabei ist, jetzt diese durch Roboter zu ersetzen. Und andererseits setzt Verlagerungstendenzen aus. Diese ganze Export, diese ganze Exportindustrialisierung, diese Region, die rückt immer weiter in China ins Landesinnere, wo es noch billige Arbeitskräfte gibt. Ne? Die wandern, die Fabriken praktisch, die exportorientierten. Oder sie werden gleich in andere Länder verlagert. Kambodscha zum Beispiel. Textil- und Schuhproduktion findet kaum noch in China statt. Das ist denen zu teuer inzwischen. Die gehen nach Kambodscha. Ne? Also es geht halt eben nicht aufgrund des globalen Produktivitätsniveaus. Ne? Die Menschen konkurrieren indirekt mit dem, was möglich ist an Automatisierung. Und deswegen Löhne können massenhafte Beschäftigung ist nur zu Elendslöhnen im Spätkapitalismus möglich. Und das ist ja das Absurde dieses Systems, ne? Das Absurde dieser Krise, dass das System praktisch an Überfluss erstickt, ne? Dass die Menschen verelenden, weil potenziell halt eben tatsächlich alle Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigt werden können. Nur ist es halt nicht mehr möglich, in Form der Verwertung des Werts das zu realisieren, aufgrund des Produktivitätsniveaus. Also wie gesagt, die Produktivkräfte sprengen die festen Produktionsverhältnisse. Kommen wir noch ganz kurz zu Europa zurück. Also wir sind Exportweltmeister Deutschland. Und wir sehen, dass diese Deindustrialisierungstendenzen zum Beispiel in Spanien abliefen. Das ist das Verhältnis der Wirtschafts-, der Industrie zum gesamten Wirtschaftsleistung, zum Bruttoinlandsprodukt Spaniens zwischen 1995 und 2011. Und Moment, hier ist die Euro-Einführung. Wir sehen, wie sukzessive der Anteil der warenproduzierenden Industrie am gesamten BIP, Bruttoinlandsprodukt Spaniens, immer weiter abnimmt. Und das ist der manifeste Ausbruch 2008, Krisenausbruch, ne? Als die Schuldenberge platzten. Die Industrie nimmt immer weiter. Das ist halt eben die zweite Seite einer selben Medaille, der deutschen Exportüberschüsse. Ne? Und das fiel halt eben deswegen in Spanien nicht auf, und das wurde nicht thematisiert, weil es halt eben diese Defizitkonjunktur gegeben hat, weil es halt eben diese Blasenbildung auf dem Immobilienmarkt gegeben hat, etc. pp. So, also auch BRD, BRD selber, das kann man auch sehr schön an dieser Grafik sehen, dass Deutschland von diesem Krisenphänomen betroffen ist. Das ist die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts nach Dekaden aufgestaffelt von den 50er Jahren bis 2004. Und wir sehen, wie das durchschnittliche Wirtschaftswachstum immer weiter abnimmt. Ne? Das ist das Auslaufen dieses fordistischen Nachkriegsbooms. Und selbst, das geht nur bis 2004, aber selbst die aktuellen Zahlen sind nicht berauschend. Ne? Das ist um 2% höchstens an Wirtschaftswachstum. So, und diese Krise, diese innere Schranke des Kapitals, sie kann nicht mehr systemimmanent überwunden werden. Das ist nicht möglich. Die Politik ist nicht in der Lage, diese Krise halt eben zu überwinden. Sie kann sie nur verzögern. Verzögern durch halt eben durch die Aufrechterhaltung dieser Verschuldungsdynamik. Die Politik hat zwei Wege. Entweder sie treibt das weiter, ne? mit Verschuldung, mit Blasenbildung, mit lockerer Geldpolitik, mit Gelddruckerei. Oder sie versucht zu sparen. Man kann ja versuchen, die Schuldenberge abzusparen. Wie das endet, das hat ja Schäuble anhand von Griechenland bis zum Exzess, bis zum sozioökonomischen Zusammenbruch, dann durchexerziert. Das funktioniert nicht. Man spart sich dann in die Krise. Eine Volkswirtschaft ist keine schwäbische Hausfrau. Deswegen seine eigene Dynamik überlassen, tendiert das System natürlich, wie gesagt, wenn wir in die Zukunft der Krisenentfaltung schauen wollen, müssen wir nur gegen Süden schauen. Seine eigene Krisendynamik überlassen, tendiert das System in die Barbarei. Also irgendwo zwischen 1984 und Mad Max. Das sieht man an Somalia, an eine anomische Herrschaft, die über Jahre lang andauert, oder halt eben an Eritrea gleich nebenan, wo es ja ein brutales Militärregime gibt, das inzwischen sich bemüht, auch direkte Formen der Ausbeutung einzuführen. Kapitalismus ist ja der doppelfreie Lohnarbeiter, der ausgebeutet wird, marktvermittelt. Inzwischen wird halt hier mit direkter Ausbeutung experimentiert. In Eritrea ist es der Militärdienst. Ab 18 Jahren ist man ein Leben lang verpflichtet, auf Zuruf praktisch Militärdienst zu leisten. Und viele Menschen bleiben dort wirklich viele Jahre in diesem Militärdienst, in dem hauptsächlich Zwangsarbeit geleistet wird. Das Militär kämpft im Moment nicht und sind praktisch dann Arbeitskolonnen, die eingesetzt werden auf Zuruf. Ähnliches passiert ja auch beim Islamischen Staat. Das ist auch so ein barbarisches Zerfallsprodukt dieser Krise des Weltsystems, die ja in der Peripherie sich schon voll entfaltet. Und der Islamische Staat, der experimentiert auch mit Sklaverei zum Beispiel, mit diesen berüchtigten Sklavenmärkten, die sie in Mosul unterhalten haben, um Frauen halt eben, erbeutete Frauen zu verkaufen. So, und vielleicht, was es ist praktisch diese alte globalisierungskritische Spruch, eine andere Welt ist möglich, der müsste eigentlich ergänzt werden. Eine andere Welt ist überlebensnotwendig. Also wir müssen eine postkapitalistische Gesellschaft erkämpfen oder wir werden halt eben in Barbarei versinken, in der einen oder anderen Form. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich diese Krise dazu führt, dass die zwischenstaatlichen Spannungen zunehmen, ne? Und dass diese ganzen Auseinandersetzungen ja auch irgendwann einen Großkrieg münden können. Ein Großkrieg bedeutet natürlich nuklearer Schlagabtausch. Also dass diese inneren Widersprüche, die Staatsmonster, diese Staatsapparate dazu treiben könnten, halt eben ins Irrationale hinein irgendwo eine kriegerische Auseinandersetzung miteinander zu führen, die dann eskalieren wird. So, vielleicht erstmal so viel von mir. Ich danke euch für eure Geduld und hoffe, nevertheless, auf eine anregende Diskussion, heftige, polemische. Du wolltest Leitung machen?
Genau, wir hätten hier dann auch noch ein Mikrofon, also ich muss da jetzt hin.
Aber bitte. Du hast dich gemeldet, ne? Na, bitte.
Ich fand es sehr gut, auch wenn es nur kurz angesprochen wurde, aus verschiedenen Gründen wohl auch nochmal zu erwähnen, wie auch Ökonomie und Ökologie zusammenhängen, weil hier wurde ja viel angesprochen, wie viele in anderen Ländern sozusagen die Arschkarte gezogen haben, aber die größte Arschkarte oder mindestens genauso groß sie zieht die Umwelt, wie es ja kurz auch angesprochen wurde, und beide die Menschen aus Ländern, die die Arschkarte ziehen, wie auch die Umwelt, die Arschkarte gezogen hat, wenn man das beides zusammenrechnet, da kann man hoffen, dass die Leute langsam den Arsch hochkriegen. Das wollte ich nur dazu sagen.
Ja, ich entschuldige mich, dass ich mehrfach unterbrochen habe, aber ich konnte kaum an mich halten, weil mir die Unlogik und die Absurdität deiner Argumentation so oft so deutlich ins Gesicht gesprungen ist. Deswegen, also, du möchtest eine polemische Diskussion. Fangen wir mal an.
Nein, du möchtest sie.
Also fangen wir mit China an. Du behauptest, das sei irgendwie nicht selbsttragend, das wird gar nicht gehen. Also vielleicht sollten wir historisch sagen, diese Krisentheorie, die du da vertrittst, die hast du von Robert Kurz übernommen und der ist jetzt schon tot 2012, aber der hat schon Mitte der 80er Jahre angefangen, also das gibt es seit 30 Jahren, diese sogenannte Krisentheorie, und ihr erzählt praktisch immer das Gleiche. Also vor 30 Jahren, wenn man da gefragt hätte, Robert Kurz, wird sich China industrialisieren, hätte er gesagt, nee, das wird niemals stattfinden. China hat sich industrialisiert, die sind mittlerweile mindestens die zweitstärkste Industriemacht geworden. Wenn man die Kaufkraftparitäten weglässt, haben sie vielleicht die Amerikaner schon überholt. Wie auch immer, du behauptest, seit 2008 gibt es da keinen Boom mehr. Wir haben immer noch Wachstumsraten von über 6% und mittlerweile fokussieren sie sich auf den Binnenmarkt. Also es ist so absurd, was du erzählt hast. Du hast gesagt, klar, wenn sie mehr nach Amerika exportieren, als sie von daher holen, haben sie diesen Devisenschatz angehäuft mit 4 Billionen und so weiter. Und den haben sie jetzt mittlerweile verkauft, weil sie den Innenmarkt entwickeln. Die entwickeln ihr Land, die haben Infrastruktur, die haben Schnellbahnen gebaut, 50.000 Kilometer mit Schnellzügen und so weiter. Die wollen dann die Eurasische Landbrücke aufbauen, dass sozusagen nicht mehr Schiffsverkehr läuft, bei dem die Amerikaner unter Kontrolle haben, sondern die wollen die Sachen über Zentralasien nach Europa schicken beispielsweise. Und dann auch, die Löhne sind innerhalb von 5 Jahren um 50% und mehr gestiegen. Also der chinesische Arbeiter, der mittlerweile bei Foxconn das iPhone zusammenpasst, der kann sich mittlerweile auch ein iPhone kaufen. Also da gibt es ähnliche Tendenzen wie das, was wir im Fordismus hatten. Also diese ganze Behauptung, da würde irgendwie dem Kapitalismus, da steht es ja, die innere Schranke des Kapitals und so weiter, da würde alles zusammenbrechen und der würde ausbeutungsunfähig werden. Das stimmt einfach nicht. Das hat keinerlei empirische Grundlage. Und du hast es ja auch selber gesagt, die Löhne in China sind gestiegen, also werden die lohnintensiven Produktionen werden jetzt ausgelagert nach Kambodscha und Myanmar und so weiter. Das ist ein exaktes Gegenteil zu dem, was du behauptest. Wenn du immer sagst, alles ist zusammengebrochen und die Krise ging in der Peripherie los. Das stimmt, in den 80er Jahren hat es eine Schuldenkrise gegeben, weil es damals den Völkerschock gegeben hat, die haben die Zinsen auf 20% hochgejagt. Dann ist halt Afrika zusammengebrochen, aber das ist eh ein Thema für sich. Aber in Asien, Indien und so weiter, da industrialisiert sich das immer weiter. In Korea ist 1957 auf dem gleichen Stand mit Ghana gestartet. Die haben heute mit Samsung den führenden Elektronikkonzern, der ist größer und mächtiger als Siemens. Also diese Behauptung, dass der Kapitalismus als globales Verhältnis irgendwie nicht funktionieren würde, das ist einfach verrückt. Und das ist jetzt keine moralische Bewertung. Wir sind ja hier alle mehr oder weniger gute linksradikale Menschen und wir können uns was Besseres vorstellen oder was anderes als der Kapitalismus. Kommunistische Planwirtschaft, was auch immer. Aber es hat nichts damit zu tun, mit einer wissenschaftlich objektiven Betrachtung der real existierenden Verhältnisse global.
China ist doch kommunistisch in gewisser Weise.
Das ist jetzt eine Spezialdiskussion. Es geht darum, die industrialisiert sich immer weiter. Und nicht nur China. Also sozusagen der globale Süden ist relativ gesehen aufschiebig. Was, wenn überhaupt das eine Krise ist, dann ist es Europa und vielleicht auch die Amerikaner. Aber das ist ein anderes Thema. Da kannst du einfach nicht diese Kapitalabhängigkeit
rausmachen. In den Ländern.
Ja, zur Umwelt sage ich noch einen Satz, dann komme ich auch zum Schluss. Schon diese Behauptung ist so, kannst du noch immer bringen, da irgendwie. Mit steigender Produktivität steigt irgendwie der Energie- und Materialbedarf. Weißt du, wie unlogisch das ist? Früher haben die Autos eine Tonne gewogen und mittlerweile, weil sie nicht mehr aus Stahl, sondern aus Plastik sind, wenn die Produktivität des Kapitals steigt, dann geht der Einsatz von Energie und Rohstoffen zurück, relativ gesehen. Du musst jetzt mal machen, was relativ und absolut heißt. Klar, wenn sie 100 Milliarden Autos produzieren, dann steigt der Preis absolut, die Produktionsmenge steigt. Aber wenn sie produktiver waren, geht er zurück, der Energieeinsatz. Das ist wirtschaftswissenschaftlich ziemlich banal. Also auch diese Behauptung ist einfach Schwachsinn. Und da wird mich interessieren, was das Publikum davon nennt.
Die Realität in China ist und in Indien.
Ja, die industrialisiert sich.
Alles ist kaputt.
Darf ich noch was? Also das war ein Konglomerat von Halbwahrheiten und teilweise blanken Unsinn. Und ich finde das beängstigend, dass man immer noch es schafft, diesen fundamentalen Krisenprozess irgendwie wegzudiskutieren. Also ich finde das schon krass, dass du es gebacken kriegst, irgendwie diese absolute Fülle von empirischen Hinweisen darauf, dass irgendwas fundamental nicht stimmt, dann irgendwie einfach so wegzudiskutieren. Wie du das schaffst, ich weiß nicht, es ist schon krass. Du bist krass drauf für mich. Wirklich.
Das ist doch jetzt keine Widerlegung, was soll das?
Was soll ich widerlegen? Irgendwie ist ein Weg, wie nennt man es inzwischen? Fake News? Oder?
Jetzt sind das Fake News, ja, das ist ja ganz lustig.
Das ist Bullshit, du redest Bullshit. Aber tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen.
Entschuldigung,
größtenteils.
Viel Gespräch. Vielleicht, ich glaube, es haben sich noch andere Leute gemeldet. Ich würde das Zwiegespräch vielleicht auch nur nach der Veranstaltung ein paar Tage machen. Da gab es auch noch eine Frage.
Gut, aber also vielleicht mal als moderierende Zwischenfrage. Sozusagen die. Also die Behauptung, dass wir es nicht mit einer globalen oder was weiß ich, finalen globalen oder wie immer man das jetzt thematisieren will, Krise des Kapitalismus zu tun haben, sondern mit einer Verlagerung, sozusagen einer Verlagerungskrise, das ist ja jetzt keine ganz absurde Behauptung, auch wenn die vielleicht in einem etwas eigenartigen Ton hier gerade vorgetragen wird. Sag mal auch in der Konkret, wo du ja schreibst, gibt es ja durchaus auch Leute, die sich hinstellen und sagen, Quatsch, der Kapitalismus hat seine beste Zeit noch vor sich. Und was wir jetzt gerade sehen, ist halt die Verlagerung von den Zentren des 18., 19., 20. Jahrhunderts zu den zukünftigen Zentren, was ich da und dann China, Indien, gerne mal auch noch BRIC und was weiß ich und Afrika und die aufstrebende Mittelklasse in Afrika und was weiß ich nicht alles gebracht. Vielleicht, also das fände ich jetzt schon intellektuell integer, jetzt nicht nur zu sagen, das sind Fake News und seltsames Niveau, sondern dazu mal zu dieser diesen Theorien Stellung zu nehmen und zu sagen, was haben wir denn hier, was ist mit dieser Verlagerungsthese, hat das denn auf sich?
So, okay, cool, ja, das ist selbstverständlich eine sehr weit verbreitete These, dass diese ganze Krisenperiode nur damit zusammenhängt, auch diese zunehmend geopolitischen Auseinandersetzungen, dass praktisch eine Verlagerung stattfindet, dass jetzt China die USA als Hegemon bewerben wird und dass dann halt eben der pazifische Raum anstatt des Atlantischen halt eben zentraler zum Zentrum des kapitalistischen Weltsystems dann avancieren wird. Nevertheless, deswegen habe ich mich ja auch bemüht, diese Defizitkreisläufe darzustellen. Das funktioniert deswegen nicht, weil halt eben China selbstständig sich nicht industrialisieren kann. Das ist kein selbsttragendes Anliegen.
Warum?
Ich habe dir das...
Bitte,
also ich habe nochmal ganz ruhig und locker. Bis 2008 funktionierte das über Exportüberschüsse, ab 2008 funktioniert das halt eben über Verschuldungsdynamik. Und das kannst du doch bitte, nimm doch einfach dein scheiß Smartphone und google mal China Debt. Gib das doch einfach nur mal ein bei Google. Und dann wirst du feststellen, dass tatsächlich China eine ähnliche Entwicklung durchmacht wie die USA von Platzen ihrer Blase, ihrer Immobilienblase. Nur, dass es dort halt viel schneller und rapider abläuft, als halt in den USA war. Und der Kapitalismus sieht am gesündesten aus, kurz vor dem Krach. Das kennt man ja. Ne? Das ist hier dieser Überschwang, der dann herrscht. Und tatsächlich hat China ja auch viele Möglichkeiten, das habe ich ja betont, als sehr stark staatlich kontrollierte, ne? Marktwirtschaft, wenn man es nennen will. Diesen Zusammenbruch der Blasenbildung dann hinauszuzögern. Was ich gesagt habe, sie verkaufen diesen Devisenschatz nicht, weil sie irgendwie die Binnenkonjunktur überleben wollen, sondern weil sie Angst haben vor Kapitalabflüssen und weil sie halt eben diese Blasenbildung zu stabilisieren haben. Das können sie eine Zeit lang noch machen. Wie gesagt, die Krise muss man als einen historischen Prozess begreifen, der halt eben schubweise abläuft.
Du hast das selber in Statistik gezeichnet, die hohen Schulden im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern waren. Die sind dann wieder zurückgegangen. Du hast dich selber
Entschuldigung. Aber das liegt...
Können wir eine gewisse Etikette hier auch einhalten? Also nicht, bitte. Also diese Unterbrechung und bitte auch keine bösartige Unterstellung. Ich finde das schön, wenn wir... Ja? Eine gewisse Etikette weiter diskutieren können.
Die Schulden in der Nachkriegszeit konnten nur deswegen zurückgezahlt werden, weil es halt eben einen Nachkriegsboom gegeben hat, den du jetzt halt eben nicht hast.
Den haben wir jetzt auch. So, gibt es denn noch weitere Meldungen?
Ja,
Fragen?
Ja,
okay. Bitte?
Genau. Es gibt ja auch irgendeine Zusammenbruchsszenarien. Obwohl der zum Beispiel gar nicht in der klassischen kurzen Weise vorgetragen hat, der hat ja nur dazu aufgerufen, das ist jetzt wirklich mal ein triftiger Grund, den Namen abzuschaffen. Diese Gründe gibt es natürlich vorher auch, die gibt es auch ohne Krise und ohne alles. Unterscheiden sollte man dabei vielleicht, dass. Leute, hallo.
Ja, ich kämpfe gerade um die Uhr hier.
Das Kapital selber stört sich recht wenig daran, dass da eine Verlagerung stattfindet von dem produktiven Sektor, der Geldvermehrung, auf einen, der irgendwie auf Zahlen beruht, also dass das Anwachsen der Titel, die sich vermehren, also die man beernten kann, einfach wächst. Das stört das Kapital nicht. Nur insofern, dass einzelne Kapitale eventuell unterbrechen müssen, halt durchgestrichen zu werden. Das ist halt alles ein bisschen instabiler. Aber das stört diese Geldvermehrungskreisläufe in sich nicht. Also der Kapitalismus leidet als Ganzes überhaupt gar nicht darunter, dass sich da Dinge verlagern, weg von der Produktion. Wer leidet, sind natürlich die Leute, die Landstriche, die ganzen Staaten, die dann einfach mal übrig bleiben. Also Überflüssige produziert man hier mal, da mal da, dass es Wanderungsbewegungen gibt und dass überall da, wo das Kapital sich durchzieht mit zum Boom, dann hinterher eine Wüste übrig bleibt. Und es kann mal dieses Land, mal jedes Land sein. Und jedes Land kümmert sich natürlich darum, dass es selber nicht zu den Verlierern gehört. was Herr Deutschland vortrefflich macht. Und darauf hofft, dass, wenn es irgendwie zu einer Instabilität kommt, dass irgendwo auf der Welt irgendwas durchgestrichen werden muss von diesen Beendungstiteln, aber nicht hier. Und darum geht es. Und das System als Ganzes ist dadurch überhaupt gar nicht gefährdet. Also Zusammenbruch, wenn, dann für die Leute, die davon betroffen sind. Hier oder da oder da. Was man vorher nicht weiß. Wer gewinnt und wer verliert.
Okay, ja, du siehst das auch so ähnlich, dass das praktisch dann die Zentren dann der Kumulation dann global sich wandeln kann. Ne? Das zieht dann irgendwo anders hin. Ich argumentiere ja eher, dass das ein Prozess des Abschmelzens ist, dass dann halt diese Cluster nur noch entstehen und übrig bleiben. Diese Clusterbildung an hochproduktiven Agglomerationen von Industriebetrieben Südwestdeutschland zum Beispiel. Ne? Und das in der Masse, das dann halt eben tatsächlich ne, immer mehr an Regionen produziert, die verbrannte Erde sind, ökonomisch verbrannte Erde. Und das, wie gesagt, arabischer Raum und subsaharisches Afrika sind davon halt eben besonders stark betroffen. Inzwischen auch weite Teile Südeuropas. Es geht ja bis Frankreich. Ne? Ja, vielleicht.
Ich habe noch eine Frage, du hattest so ein Marx-Zitat da, irgendwie die Produktivkräfte, kannst du die Stand auf einer anderen Frage?
Die Produktivkräfte.
Kannst du das nochmal erklären, bitte, in dem Zusammenhang?
Produktivkräfte sind Kräfte, mit denen produziert wird, also womit wird produziert, das sind, kann der Hammer sein, das kann auch heute eine hochkomplexe Maschinerie sein, das kann auch eine vollautomatisierte Fabrik sein. Produktionsverhältnisse sind die Verhältnisse, in denen produziert wird. Also es ist das Kapitalismus, ne? Kapitalistische System, das halt eben seinen irrationalen Endzweck darin hat, aus Geld mehr Geld zu machen, also Kapital zu verwerten, das Ganze nur vermittels Arbeitskraft machen. Vermittels Arbeit. Arbeit ist die einzige Ware, die in der Warenproduktion mehr Wert schafft, als sie wert ist. Und das Verhältnis zwischen notwendiger Arbeitszeit und mehr Arbeitszeit ist dann entscheidend beim Arbeitstag. Ne? Das ist halt was nicht mehr funktioniert. Die lebendige Arbeit ne, wird aus der Warenproduktion zusehends verdrängt und das führt dazu, dass halt eben die Profitrate sinkt und der Neoliberalismus hat was gemacht? Er hat die Profitrate zu sanieren versucht, vermittels der Erhöhung der Mehrwertrate. Ne? Okay? Ah, bitte.
Mich würde noch mal interessieren, du hast ja gesagt, dass quasi die Profitraten halt in die Krise gekommen sind in den 60er Jahren. Also da würde mich noch mal interessieren, worin du da die Gründe siehst. Du hast es ja mal auf der einen Seite benannt mit so einer Produktivität. Jetzt aus dem, was ich verstanden habe, gab es ja auch in den 60er Jahren massive soziale Kämpfe, auch viele Arbeitskämpfe, was ja dann, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch zu so einer Globalisierung geführt hat, also zu einer Auslagerung von Arbeitskräften. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass die Neoliberalen quasi die Mehrwertrate erhöht haben. Da hast du ja schon auf der einen Seite richtig gesagt, dass sie das dadurch gemacht haben, dass sie die Löhne in den eigenen Ländern gekappt haben und angegriffen haben, die Sozialsysteme aufgelöst haben. Soweit mir aber bekannt ist, halt wieder auch auf der anderen Seite quasi durch Auslagerung der Arbeitsplätze, indem sie sich halt einfach in Billiglohnländer quasi verteilt haben. Also für mich ist quasi noch nicht geklärt, ob diese Schuldensache immer nur dadurch bedingt ist, dass die Profitraten fallen und also für mich ist sozusagen noch nicht die letzte Ursache sozusagen dieser
Verschuldungsdynamik. Ja. Also die Schulden müssen deswegen steigen, weil halt eben das System die überschüssigen Waren nicht absetzen kann. Das wird dann praktisch durch kreditfinanzierte Nachfrage befriedigt. Was jetzt nochmal die 60er Jahre antrifft, wie sie anbelangt und 70er, die Zeit dieser starken gewerkschaftlichen Kämpfe. Es wäre tatsächlich etwas, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Profitraten sinken, aber entscheidend war das Auslaufen dieses fordistischen Nachkriegsbooms. Die Märkte expandieren nicht mehr, es sind keine neuen Märkte, das ist ja alles so, praktisch die Expansionsphase ist vorbei, dann nimmt die Konkurrenz zwischen den Unternehmen zu machen. Die wird härter einerseits und andererseits setzt auch schon damals im Fordismus Automatisierung langsam ein. Und dann passiert halt eben diese Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, das praktisch konstantes Kapital, ne, immer wichtiger wird und das variable Kapital, also die Lohnarbeit wird immer weniger. Der Anteil des variablen Kapitals am Gesamtkapital wird immer niedriger. Und das führt dazu, dass man halt eben beim variablen Kapital dann halt eben die Mehrarbeit immer weiter erhöhen muss. Und das ist das, was eigentlich der Neoliberalismus, wie gesagt, auch getan hat. Ne? Entscheidend ist aber nicht die haben sicherlich einen Faktor. Das war ein Faktor, dass diese Gewerkschaftskämpfe entscheidend war halt eben Auslaufen des Booms mit zunehmender Automatisierungstendenz, dass die Lohnarbeit abschmilzt, ne? Dass die Konkurrenz auch stärker wird, weil die Märkte nicht mehr so etablieren. Und dann sitzt da alles Mögliche an. Dann sitzt natürlich auch die Globalisierung ein. Globalisierung ist auch krisengeleitet, dass man halt eben versucht, tatsächlich dann noch Regionen zu finden, wo es halt eben einen möglichst hohen Anteil an variablen Kapital gibt, an lebendige Arbeit in der Warenproduktion. Und das funktionierte aber wiederum, wie gesagt, nur vermittels dieser Schuldentürme, dieser Ungleichgewichte, dieser globalen. Ne? Wo waren das jetzt nochmal? Hier, diese globalen Ungleichgewichte, dass die USA sich verschulden, ne? Und dass China sich vermittels Exportüberschüsse dann industrialisieren kann. Das war zwei Seiten einer derselben Medaille. Chinas Industrialisierung und die Verschuldungsdynamik in Europa und vor allen Dingen in den USA zentral. Okay? Bitte. Gute Dank.
Bitte. Ja, also wir springen jetzt hier auf die Kreuz und Quer. Weil,
die Fragen kommen Kreuz und Quer.
Ja, das meine ich. Weil du meintest, okay, es lassen sich dann keine, oder es lassen sich die Märkte nicht mehr ausweiten oder so ähnlich, ist es gesagt. Nun sind ja aber eigentlich, sagen wir mal, die späten 80er bis frühen 2000er Jahre eine Phase, wo man zumindest, wenn man von den Ländern ausgeht, die du hier die ganze Zeit als empirisches Material heranziehst, man eigentlich von einer Ausweitung von Märkten sprechen muss. Also ich meine, der Ostblock bricht zusammen mit einem Haufen von Protektionismusmaßnahmen in der sogenannten Dritten Welt und den dekolonialisierten Staaten sind infolgedessen zusammengebrochen. Der Zusammenbruch, Syrien, der Zusammenbruch des sogenannten arabischen Sozialismus mit seinen Schranken für sowas wie Ausdehnung von Märkten und so weiter. Eigentlich müsste das doch für die Länder sozusagen der klassischen Zentren des Kapitalismus, die Triade, wie man früher gesagt hat, eine ganz goldene Zeit gewesen sein, weil zumindest territorial sind die Märkte in den letzten 25 Jahren explodiert.
Also du meinst der Zusammenbruch, das setzt ein Gleichzeichen mit Expansion der Märkte, ja?
Na, zumindest werden auf einmal große Territorien der Welt, wir reden ja hier nicht von ein paar Quadratkilometern, für das, was wir als Kapitalismus heute verstehen, in einer Form zugänglich, wie sie es irgendwie 30, 40 Jahre zuvor nicht waren.
Ja, das stimmt für Teile des Ostblocks, für Mittelosteuropa. Das, was halt eben noch, vor allem die Bundesrepublik als die verlängerte Weltbank aufbauen konnte. Also diese Länder vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, diese Region. Das stimmt. Die sind tatsächlich, da gab es diesen Deindustrialisierungsschub in den 90er Jahren und später eine periphere Reindustrialisierung. Und die fungieren halt immer als diese berühmten verlängerten Werkbänke des westeuropäischen Kapitals, hauptsächlich der BRD. Ne? Was Peripherie, die Zusammenbrüche, die es dort gegeben hat, das führte doch an für sich nur noch zur Ausbildung dieser ökonomisch verbrannten Erde, also von Regionen, die ökonomisch abgehängt sind und noch punktuell, informell, tatsächlich dann noch sie in Verwertungsketten eingebaut sind, des Kapitals, also zum Beispiel Demokratische Republik Kongo, klassischer Failed State, aber punktuell, informell werden ja immer noch Ressourcen rausgezogen, ne? Zum Beispiel seltene Erden.
Ja, wie gesagt, den Fakt sehe ich ja, aber wenn es um Erklärung geht, ist doch das Interessante, wieso führt das nicht zu einer Phase, also gerade wenn du sagst, dass
Problem ist, eine Ausweitung der Märkte ist nicht mehr möglich. Warum hat das nicht zu einer Form von Prosperität geführt und diesen Krisentendenzen, die du ansprichst, entgegengewirkt? Dass halt, ich sag mal, diese ganze dekolonialisierte dritte Welt, ja, die war ja nicht, die war ja nicht offen. Die war ja nicht für Investment und so weiter. Natürlich waren das in der Regel kapitalistische Staaten. Ohne jetzt mal die Diskussion aufzumachen, inwiefern der Realsozialismus eine Form von Kapitalismus war. Aber die waren ja fürs westliche Kapital nicht ungehindert offen. Und da geht es halt nicht nur um den Realsatz, sondern auch, was weiß ich, um die Regime südlich des Mittelmeeres, um Asien.
Also in Asien hat man tatsächlich ja geschafft, noch diese exportfixierte Industrialisierung in Teilen Südostasien zu initiieren. Südlich des Mittelmeers, das ist ein Failed State. Gescheiterte Staaten. Und also du fragst mich eigentlich, wieso Krisentendenzen oder Krisenphänomene sind. Ne? Was meinst du? Also die Staaten scheitern halt hin, weil bei ihnen diese nachholende Modernisierung scheitert. Das hast du ja im nahezu im gesamten subsaharischen Afrika und inzwischen auch im nahezu im gesamten arabischen Raum. Was passierte nach der Dekolonialisierung? Die Staaten versuchten ja meistens eine nachholende Modernisierung zu initiieren. Ne? 60er, 70er Jahre, nachholende Modernisierung in der Natsche. Du nimmst Kredite auf, baust eine Industrie auf, investierst das Geld, um vermittels Warenexporten dann die Kredite abzubezahlen und en passant halt eben eine Industrie aufzubauen. Das scheitert halt eben in den 70er Jahren, späten 70er Jahren und vor allem spätestens mit dem Faulkner-Schock, als die USA halt eben in Reaktion auf die Stagflationsperiode die Zinsen massiv anheben. Die Schuldenfalle warst du. Die Strategie nach der Modernisierung in weiten Teilen der dritten Welt scheitert. Und das führt halt eben dazu, dass mit den ökonomischen Zusammenbrüchen die Staaten immer weiter erodieren und inzwischen ab den 90ern jetzt auf breiter Front halt eben zusammenbrechen. Das sind Staatsattrappen, wenn du willst. Modernisierungsruinen, so könnte man sie Staaten bezeichnen, wo die nicht mehr ideale Gesamtkapitalisten sind, sondern wo Rackets, Clans halt eben sich derer bemächtigt haben, um ihre Partikularinteressen zu verfolgen. Deswegen, wenn in der dritten Welt irgendwo interveniert wird von Westen, also Libyen, letztes Beispiel, was passiert? Der Staat kollabiert sofort, ne, das ist weg. Der Staat wird sofort besiegt, aber sie schaffen es nicht mehr, diese Interventionsmächte westlichen, schaffen es nicht mehr, den Frieden zu gewinnen. Sie schaffen es nicht mehr, ein höriges Regime zu installieren, weil einfach die ökonomische Basis für den Staat nicht mehr gegeben ist. Und das ist das ganze Rätsel dieser Failed States, ne, dass der Staat halt eben Teil des kapitalistischen Weltsystems. Das ist eine kapitalistische Institution und nicht irgendwie ein Gegenteil zum Markt. Ein Gegensatz zum Markt, wie es ja in Sozialdemokraten immer imaginiert wird. Staaten scheitern immer zuerst. Zuletzt, ne, beim Krisenprozess. Das ist die Endphase eines Krisenprozesses, systemisch. Ja, da, genau.
Kann ja doch noch was dazu gesagt werden, was bis jetzt mir noch ein bisschen zu kurz kommt, dass ja ein Grund für das ständige Schulden hochdrehen, ja auch folgender ist, wir verbrauchen unnatürlich Ressourcen. Die Natur sagt, geht nicht mehr. Aber was machen wir? Wir schulden, irgendwo kommt noch Geld her, irgendwo, wie schon gesagt wird, wird Geld gedruckt und dann kann es so weitergehen, dass wir noch tiefer bohren, dass wir noch den Ölsand in Kanada rausholen. Natürlich sind längst die Schranken gesetzt, aber mit diesen Schulden hochdrehen und Gelder noch irgendwo künstlich akquirieren, wird diese Schranke egal welches System wir haben, wie wir es nennen, die Systeme haben auch die Regeln der Natur irgendwie zu beachten. Und kann das nur was gesagt werden, dass eigentlich dieses System es geschafft hat, bis sogar in linkere Kreise hinein, dieses Problem zu ignorieren und dazu ja eigentlich auch zu einer Sache zu führen, die nicht mehr exportierbar ist, Beispiel Klimawandel, genau. Wo man nicht mehr sagen kann, ja, da schieben wir mal in die doofen Länder rein, die nicht so clever sind und nicht die Beziehungen haben und die Strukturen wie wir und nach uns und hinter uns die sind tun. Vielleicht kann dazu noch was sagen.
Ja, also ich habe im Buch da wirklich ein langes Kapitel über die äußere Schranke, aber du kannst ja in 40 Minuten nicht alles bringen. Ne? Ja, ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Und ich habe jetzt in Worms Referat dazu gehalten, zu dieser ökologischen Krise. Wie gesagt, dasselbe Moment. Ne? Und das Kapital, ökologisch, es ist die Frage, welche Schranke zuerst erreicht wird. Die innere Schranke, ne? Oder die äußere Schranke. Und die das Verhängnisvolle am Klimawandel ist, dass es halt eben diese Tipping Points gibt. Ne? Dass dialektisch gesprochen dieser quantitative Anstieg, ne, dass der CO2-Konzentration irgendwann qualitativen Umschlag des gesamten klimatischen Systems auslösen wird. Das ist dann materialistische Dialektik, die sich da abspielt und die halt in diese Tipping Point-Diskussion zum Ausdruck kommt. Und das Problem ist halt eben, dass dieses in sehr, sehr bald wahrscheinlich erreicht ist. Und das könnten zum Beispiel Zusammenbrüche des arktischen Eises sein. Die gesamte Klimawissenschaft ist ja positivistisch geprägt, klar. Und es gibt eine Tendenz, wenn du das in den letzten Dekaden anguckst, die Klimawissenschaft, es kommt immer schlimmer, als sie prognostiziert haben. Bangladesch? Ja, genau, Bangladesch ist 20% in diesem Jahrhundert. Das ist die neueste Berechnung. 20% der Staatsfläche Bangladeschs werden in diesem Jahrhundert verschwinden. Einfach aufgrund der steigenden Meeresoberfläche, die natürlich viel schlimmer ausfallen wird, als ursprünglich prognostiziert. Positivistisch. Man dachte ja immer, das wird ein langsamer, gradueller Prozess. Und du hast auch recht, innerhalb der Linken gibt es ja immer so vor allem innerhalb der orthodoxen Linken diese Verachtung für die ökologische Frage. Man nennt mal sozial zuerst. Und das kann man eigentlich nicht trennen im Hinblick auf die Krisendynamik. Es ist ein oder das Kapital agiert jetzt wie so eine Art Weltvernichtungsmaschine. Die Ressourcen, die Energieträger werden verbrannt, ne, verbrannt für diesen uferlosen und irren Selbstzweck, irrationalen. Uferloser halt in Selbstbewertung, diese reale Abstraktion wert, die halt eine Totalität ist und die gesamte Gesellschaft hier halt natürlich prägt und die Institutionen und Vermittlungslinien überhaupt das zustande gebracht hat. Ne? Die krisenbedingt halt eben auch erodieren werden, mitgedrungen. Wobei ich da offen bin, ich weiß nicht, welche Schranke zuerst halt eben durchbrochen wird oder gerissen wird. Es könnte sogar sein, dass die Tipping-Spons schon über. Dass die Tipping Points schon halt überschritten worden sind. Letzte Berichte, was in den Medien verfolgt hat, das Methan in der Arktis, wenn das hochkommt und da gibt es Befürchtungen, dass das schon überschritten ist, dann ist es halt eben ein irreversibler, katastrophischer Klimawandel, der halt den vermittels Rückkopplungseffekt nicht mehr aufrechterhalten ist. Und die sprechen von Extinction Event.
Interessanterweise die Parallele, ne? Dass einerseits das kapitalistische System manche Stellen die Verhältnisse demonstriert, aber genauso, dass es in vielen Ecken gerade in dritten Weltländern schon schlimmer aussieht, auch mit dem Klima als bei uns.
Genau.
Was stellt die Frage gerade, was die natürliche Schranke mit Natur, was das für ein Subjekt sein soll, dass der Mensch sagt, du darfst jetzt nicht mehr Rohstoffe von mir reden.
Vielleicht noch mal ganz kurz jetzt kurz rüber. Wir können es ja dann noch im Gruppen ein bisschen ausdiskutieren. Du da noch Jungs.
Also um die Tendenz, die du beschreibst, vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, denn ich denke, es verhält sich schon durchaus so, wie du es beschreibst. Denke ich, lohnt es sich, auf die landwirtschaftliche Produktion zu gucken, denn während noch Anfang dieses Jahrhunderts, letzten Jahrhunderts, ein Bauer sich 10 Leute ernährt hat, sind es heutzutage in den westlichen Industriestaaten so, dass ein Bauer mehrere 1000 Menschen ernährt. Und dass die Menschen, die vorher in mehr oder weniger subsistenter Produktionsweise gelebt haben oder noch von kleiner Bauernwirtschaft, nunmehr ja, entweder keine Ländereien mehr haben oder als Lohnarbeiter klassisch ihre Existenz fristen, ohne dass sie gebraucht würden, vor allem für den Agrarsektor. Denn ich denke, da sind die entscheidenden Produktivitätssteigerungen in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren gewesen, noch in der Industrieproduktion, die ja sozusagen ne, von der Anzahl von Menschen, die es auf diesem Planeten gibt und die Produktivitätsniveau, was der Kapitalismus hat, relativ immer mehr werden. Und Marx beschreibt das ja auch als eigentlich das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation im ersten Band des Kapitals, wo er sagt, dass das Populationsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise ist das, dass es relativ zu viele Menschen produziert für das Produktivitätsniveau, was es für seine Bedürfnisse hat. Und ich denke, das ist einfach eine große Metatendenz, die sich da gerade durchsetzt und die sich vielleicht nicht auf den ersten Blick überall ersichtlich ist. Denn von der Erscheinung aufs Wesen schließen ist nicht immer so leicht, sondern was eben diese Tendenz ist, die du beschreibst. Und vielleicht sollte man dem eher diesen Tendenzcharakter da noch ein bisschen mehr heraus.
Ja, das ist ja auch die Grundlage des der Malthus-Ideologie, ne? Also dieser rechten und rechtsextremen Kreisen weit verbreiteten, ne, Ansicht, dass es einfach zu viele Menschen auf der Welt gibt, ne, auf der Welt gibt. Und wann kam das hoch eigentlich, Malthus? Ne? Das war in der Durchsetzungsphase des Kapitalismus, der gesamtgesellschaftlichen, als es diese Enclosures gegeben hat, als die Menschen halt eben von ihrem Grund und Boden, von ihrer Allmende vertrieben worden sind, im Rahmen dieser Einhegung in England. Und da gab es halt diese depravierten Massen von Menschen. Und Malthus hat sich dann gedacht, ja, die sind überflüssig. Ne? Es gibt zu viele Menschen auf der Welt. Und das kommt jetzt in der Weltkrise des Kapitals wieder hoch. Also man kann Dialektik, eine Negation, die Negation, also Momente dieser blutgetränkten, barbarischen Durchsetzung des Kapitalismus, die tauchen auch in der Weltkrise des Kapitals. Das ging im Spätkapitalismus wieder auf, dass wiederum dieser uralte Malthus-Diskurs wieder aufkommt. Ne? Um halt eben den überflüssigen Menschen die Schuld an ihre Überflüssigkeit zu geben. Was vermehrt ihr euch so? Ne? Verschwindet von der Erde.
Ich versuche mal nochmal ein Innenband zu formulieren. Ich war mit Frühling. Gucken wir zurück in die Entstehungszeit des Kapitalismus. England, 18. Jahrhundert, war ja keineswegs ein Wohlstandsboom, sondern da hat man Elendsfiguren aufgesammelt, die vom Land vertrieben wurden. Industrialisierung der USA, genau das Gleiche, alles nur Elendsarbeiter aus der Sklaverei entlassen, denen ging es dann also nicht besser als vorher auf den Feldern, den Leuten, und dann gab es dann wieder lokal irgendeine Art von Aufschwung, dann kam der gute Lenin und hat gesagt, das geht nicht mehr, also dieses Wachstum, was damals auf die Weise vollzogen wurde, dass man bringt mich durcheinander, wenn so Stimmen doch im Raum rumschwirren. Hat gesagt, das geht nicht mehr expansiv, sondern es geht nur noch dadurch, dass sich die Staaten ihre Absatzmärkte, Einflusssphären etc. gegenseitig wegnehmen, Monopolkapitalismus, dass die Kapitale sich gegenseitig auffressen, ihre Volumina quasi gegenseitig schlucken, um zu wachsen, und anders geht es nicht mehr, hat den Kapitalismus aber gar nicht interessiert. Der hat sich einfach verlagert auf andere Sphären, Fordismus ist entstanden und so weiter. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der Kapitalismus auch das, was jetzt passiert, nämlich dass die Expansion verlagert wird auf den Kredit. Also, dass man jetzt ringt, statt um Kolonien oder postkoloniale Märkte oder um einzelne Branchenmärkte gegenseitig sich wegzunehmen, Autos, Festplatten, dass es nur noch einen Hersteller gibt oder so, dass man jetzt einfach ringt um den Kredit, also um diese Art von Geldvermehrung als Ressource, die wird genauso weitergehen.
Und okay, also
gewinnen wird aber der, wie Deutschland zum Beispiel Agenda 2010 eine Verarmung betreibt. Und das ist, meine ich, der Grund, weshalb man diesen Laden abschaffen soll. Der kann nur so weitergehen, indem er immer irgendwo an irgendeiner Stelle Verarmung erzeugt oder eben Umweltdesaster oder sonst was.
Okay, also du meinst, dass der Kredit, das Wachstum des Kredits unendlich perpetuiert werden kann, ins Unendliche.
Ja. Wo ist da die Grenze? Sag mal, eine Grenze für den Kredit.
Ja, bis jetzt war es historisch doch immer so, dass jede Blase, Spekulationsblase, jede Verschuldungsdynamik irgendwann zusammengebrochen ist.
Und es ist eine neue entstanden. Immer eine neue. Dutzende, Hunderte.
Ja, wir haben das doch gerade gehabt, diese Diskussion. Schon vergessen? Gehabt. Ich habe dir auch erklärt, dass die Maßnahmen zur Stabilisierung des Systems nach dem Platzen jeder Blase halt immer krasser werden, immer radikaler werden müssen, immer extremer.
Ja, und wo ist denn die Grenze? Wir werden es halt immer radikaler. Warum denn nicht?
So wie du.
Wo ist da die Grenze? Sag's bitte.
Na, irgendwann ist die Grenze erreicht, wenn die Politik halt eben das nicht mehr stabilisieren kann. Und wenn dieser...
Wie schaut es aus?
Ja, okay, wie schaut es aus? Mein Gott, okay, warte. Okay, ruhig, genau, ruhig und... Ich erkläre dir das nochmal, wie es ausschaut, wenn eine Blase platzt. Soll ich das machen jetzt, oder?
Ja, zeig's.
Okay, das habe ich dir doch gerade gezeigt. So sieht es aus, wenn eine Blase platzt. Da haben wir die Entwicklung der Industrieproduktion der Eurozone 2008. Dann bricht das alles massiv ein. Wieso erholt es sich? Ja, weil die Blase aufgefangen worden ist für mittelzeitigen Gelddruckerei und Niedrigzinsen. Du kannst aber nicht, dass die Möglichkeiten der Banken sind jetzt halt eben sehr stark begrenzt, weil halt eben ihre Bilanzen schon aufgeschwemmt sind, weil da halt eben diese ganzen Schrottpapiere immer noch drin sind, weil die Zinsen immer noch sehr niedrig sind. Was machen sie beim nächsten Platzen beim nächsten Blasen, beim Liquiditätsblasen, was machen sie dann? Tja, dann bleibt nur noch was. Entwertung des Werts. Du musst dann halt eben den Wert entwerten. Was passiert dann wo? Dann fängst du aber diese Immobilienblase nicht mehr auf. Dann hast du keine zweite neue Blasendynamik. Dann setzt sich dieser Zusammenbruch der Industrieproduktion dann weiter fort. Dann wird er halt eben nicht aufgefangen. Ist denn das so schwer zu begreifen, bitte?
Du zeigst doch selber den Chart, es platzt die Blase, die Industrieproduktion geht um 30% zurück und danach steigt sie wieder auf ein ähnliches Niveau an.
Aber ich habe dir doch erklärt, wieso es gerade, ich habe dir doch gerade erklärt, wieso das passiert.
Du kannst es nicht erklären. Du sagst immer, das geht nicht, die Blase wird...
Mann, du bist ein Borderliner, was soll das jetzt? Ich habe das gerade erklärt.
Also die Frage ist, ob wir da jetzt viel weiterkommen. Ne? Also,
du redest? Ich habe das doch gerade erklärt, wieso das jetzt aufgefangen wird oder nicht. Ich habe dir gesagt... Du weißt, das ist halt eben Niedrigzinsen gewesen und Gelddruckerei. Ja? Liquiditätsblase, weil halt eben die Bankenliquidität in die Märkte pumpen. Wie machen sie das? Sie kaufen diese Schrottpapiere auf, dadurch wird halt eben Geld, Kapital in die Märkte angepumpt. Jesus, ja, und deswegen haben sie das aufgefangen. Und wie sollen sie es beim nächsten Mal machen, wenn sie halt eben die ganzen Bilanzen. Alter Typ, du bist.
Also wollen wir das vielleicht gleich im kleineren Rahmen weiter diskutieren? Also ich weiß jetzt nicht, ob das... Also
das
du möchtest sowas sagen, okay, wenn jetzt noch fragst...
Das ist keine Diskussion, das ist keine Diskussion, du bist ein Borderline.
Auf das, was du jetzt gesagt hast, endlich, du hast es ja schon begründet. Man kann sich ja quasi an dem Beispiel Griechenland angucken, was passiert, wenn sozusagen ein Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Staatsschulden oder quasi seine Banken zu entlasten. Dann bricht er halt zusammen. Das dehnt sich ja aus. Also es steht sozusagen, stand Irland, Griechenland, andere Länder wie Spanien oder sowas standen kurz davor... Und jetzt gab es sozusagen eine Krise, die konnte sozusagen noch durch Gelddruckerei der Europäischen Zentralbank, durch riesige Konjunkturpakete aufgefangen werden, aber das ist ja nicht unendlich ausdehnbar. Das ist ja nicht so, dass, wenn man, natürlich kann man bis zu einem gewissen Punkt Geld drucken, solange das in diese Finanzmärkte drin fließt, hat es sozusagen auch einen stabilisierenden Effekt, aber das ist halt nicht unendlich. Also nur weil sozusagen das einmal oder zweimal funktioniert, heißt ja nicht, dass es 100-mal funktioniert. Und da würde ich auch noch an den Punkt Jobs ein bisschen widersprechen. Also trotz aller Aufblähung der Finanzmärkte oder so, kann sich der Kredit nicht von der Realwirtschaft entkoppeln oder so. Also funktioniert nicht. Entweder eine kapitalistische Realwirtschaft, die Wert verwertet, der Kredit alleine oder Finanzprodukte oder so was, können für sich nicht.
Ja, nochmal ganz kurz diese Grafik hier. Ne? Das, die Finanzmärkte, ne? Die Krise von 2008, als die Immobilienblasen platzen, das sind halt eben die globalen Konjunkturmaßnahmen, die damals ergriffen worden sind. Ne? Weil die Immobilienmärkte halt eben dann einbrachen. Und das sind 3 Billionen gewesen. 3 Billionen, die Staaten nochmal zusätzlicher Verschuldung generiert haben, um halt eben die Konjunktur wieder zu beleben. Ja, wie soll es noch weiter möglich sein? Ne? Es eskaliert immer weiter und irgendwann ist es halt eben nicht mehr möglich, eine Blase, eine platzende Blase durch eine erneute Blasenbildung aufzufahren. Ne? Das ist nicht mehr möglich.
Ja, ich wollte noch was sagen. Vielleicht sollte man sich auch mal, vor allem du, Jobst, und du, deinen Namen kenne ich nicht, sich nochmal verständigen, was ist denn überhaupt der Kredit für eine ökonomische Form? Also da hilft es nochmal, im dritten Band des Kapitals nachzulesen. Der Kredit ist eine Anweisung auf Profit, auf entweder künftigen Profit oder anteiligen Profit. Ja? Und wenn man die Werttheorie von Marx teilt, muss man ja nicht, aber wenn man sie teilt und sagt, dass der Profit selber nur eine Form der Mehrarbeit ist, ja, dann bedeutet das, dass der Kredit immer eine Anweisung auf die Mehrarbeit der arbeitenden Klasse ist. Und das heißt, man kann die nicht einfach vermehren, man kann nicht einfach die Anweisungstitel in uns Endliche vermehren, weil irgendwann wird der Profit die verteilten Schuldtitel nicht mehr rechtfertigen. Und dann kommt genau der Zustand, in dem Krise stattfindet. Ja? Also das heißt, wenn man sagt, dass die kreditgetriebene Akkumulation von Kapital weitergeht, dann bedeutet das, dass der Kapitalismus sich von seinen eigenen Grundsätzen emanzipiert und kein Kapitalismus mehr ist. Also das ist eine völlig widersprüchliche Argumentationsfiguren, das würde auch jede Krisentheorie überhaupt. Warum haben die Kapitalisten das denn nicht gemacht all die Jahre? Warum haben sie denn nicht einfach weitergemacht in der Form? Das ist ja, das würde ja den Krisencharakter des Kapitalismus komplett unterminieren. Und ich glaube, das liegt daran, dass man diese Lehrpläne sich nicht ordentlich angeguckt hat. Ich
stehe auf eine andere Ebene. Ja, jetzt
ist
aber alles mögliche
miteinander. Also, wollen wir das gleich einfach an der Bar weitermachen? Ja, weil das wird jetzt so ein Zwiegespräch und dann können einfach die noch ein bisschen hier vorne sitzen. Ja. Okay. Liebe Leute, ich würde noch.